Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Man kennt das ja oft, dass Leute sagen, oh, ich reibe mich zu sehr auf, bla bla bla. Es macht ja auch wahnsinnig Spaß, anderen Leuten Gefallen zu tun oder auf Leuten, die man mag, Gefallen zu tun. Das ist ja was total Schönes.
Auf jeden Fall.
Und das macht man ja auch einfach, ich glaube, dass du jemand bist, der das aus einer totalen Überzeugung heraus Menschen gerne hilft, die er mag. Und also bei mir ist es auch so. Aber man tendiert dazu, wenn man das so gerne mag, sich dabei selber so ein bisschen zu vergessen.
Das auf jeden Fall. Und ich war letzte Woche bei so einer Veranstaltung von TikTok. Da ging es so über Selbstliebe und Body Positivity. Ja. Und da habe ich so zwei Erkenntnisse daraus mitgenommen, die eigentlich so total banal sind, aber die ich irgendwie trotzdem interessant fand. Und zwar, dass es irgendwie viel besser ist, statt über Selbstliebe, über Selbstfürsorge zu sprechen, weil man sich gut um sich kümmern kann, auch wenn man sich nicht selber liebt.
Ja.
Und dass zur Selbstfürsorge auch so etwas gehört wie Nein zu sagen oder zu sagen, ich würde das total gerne machen, aber ich fühle mich einfach nicht danach. Und als ich das dann so daraus mitgenommen habe, habe ich danach direkt eine Veranstaltung wieder abgesagt, die ich zugesagt hatte, weil ich gedacht habe, nee, ich fühle es einfach nicht.
Ja, sehr
und,
gut.
Und das versuche ich irgendwie gerade so.
Ein Glück war das nicht unser heutiges Treffen.
Nein.
1, 2, 3, 4. Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Ich habe heute eine etwas brüchige Stimme. Normalerweise klinge ich ja wirklich elfengleich, möchte ich sagen, aber heute ist die Stimme irgendwie ein bisschen brüchig. Man möge mir das verzeihen, aber es soll uns nicht davon abhalten, über all das zu sprechen, über das wir heute sprechen können und wollen, denn ich habe einen ganz tollen Gast. Wir haben es schon ein paar Mal oder einmal oder so versucht, dann kam Corona dazwischen, dann hat irgendwie alles nicht geklappt und heute ist er endlich bei mir, worüber ich mich wahnsinnig freue. Herzlich willkommen, Linus Giese.
Dankeschön, ich freue mich auch, dass es endlich geklappt hat.
Ja, ich auch. Linus, ich erzähle kurz von dir. Du bist Blogger, du bist Buchhändler und jetzt auch unter die Schriftsteller gegangen.
Ja.
Und hast ein Buch geschrieben, ein autobiografisches Buch, so ein bisschen über deine Reise, über deinen Lebensweg bis heute sozusagen. Und das heißt, ich bin Linus.
Genau, und es ist jetzt schon vor einem Jahr erschienen.
Ist schon, also es hat ja auch, also ich habe es auch sofort gelesen, ich glaube, ich habe es irgendwie ein paar Monate nach Erscheinen gelesen. Ich finde es ein fantastisches Buch, möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Und es ist natürlich eine ganz aufregende Geschichte. Du bist ein Transmann und erzählst in diesem Buch von deiner Geschichte eben, wie das dazu kam, dass du das sozusagen auch, dass du dich geoutet hast und wie du das auch irgendwie festgestellt hast und wie dein Leben davor und danach verlaufen ist sozusagen.
Genau, also ich erzähle vor allen Dingen so über die letzten 4 Jahre, weil mein Coming Out ist jetzt am 4. Oktober, 4 Jahre her, genau.
Aber das ist krass, das macht man so, das Datum merkt man sich so ganz genau.
Das Datum merke ich mir schon. Also es ist sowas wie mein 2. Geburtstag oder so. Also ich feiere den Tag auch immer so ein ganz bisschen.
Ja, sehr gut. Und ist das denn dann der Tag gewesen, an dem sozusagen, weil das, was ich wirklich faszinierend an deinem Buch finde, ist, dass es gibt so, ich glaube, im Marketing nennt man das Tentpole-Events. Es gibt so ein paar Stationen, die so hervorstechen, als die so ganz singuläre Ereignisse sind, die aber so ein totale Turning Point sind. Der größte wahrscheinlich, der ja auch so ein bisschen, auf dem ja auch die Illustration auf dem Buchcover basiert und so, ist der, als du, ich vermute mal, bei einer großen amerikanischen Kaffeekette.
Genau.
im Bahnhof, dir einen Kaffee bestellt hast und dann nach deinem Namen gefragt wurdest und gesagt hast, ich heiße Linus.
Genau, und das war genau am 4. Oktober 2017, dass ich das gemacht habe und dann für 7 Euro mir so einen Kaffee gekauft.
Bestinvestierten 7 Euro genau. Aller Zeiten.
Und das war so der erste Moment, das erste Mal, dass ich Linus gesagt habe.
Ja.
Und dann habe ich, und es war halt, also der Moment im Starbucks war, jetzt habe ich Starbucks gesagt.
Ist gar kein Problem, okay, wir können ja alles sagen, was wir wollen.
Also der Moment war wichtig, aber ich glaube, es ist dann nochmal wichtiger für mich geworden, als ich das Foto dann geteilt habe.
Ah ja,
weil sonst hätte ich ja auch einfach irgendwie, hätte ich gar niemanden mitbekommen müssen.
Ja.
Aber ich habe dann ein Foto von dem Becher gemacht und dann auf meinen sozialen Kanälen geteilt und dann gesagt, ich würde mir wünschen, dass ihr mich ab jetzt Linus nennt. Und das war dann so der Moment meines Coming Out, würde ich sagen.
Und da bin ich dir auch, glaube ich, schon gefolgt auf Twitter. Und ich habe mich immer gefragt, warum ich dir eigentlich gefolgt bin, aber man folgt halt Leuten, die dann irgendwann was schreiben, was man interessant findet. Und dann ist mir das, dann habe ich diese ganze Geschichte irgendwie so mitbekommen. Mhm. Und es ist ja auch so, wenn man dir folgt, dann du nimmst einen ja sehr mit, auch über alle Dinge, die dir passieren, alle Ups und Downs, über dein ganzes Leben, deinen ganzen Alltag und so. Man kann da sehr viel über dich erfahren. Und das finde ich sehr, ich finde das sehr mutig auch, das so offen zu machen sozusagen.
Ja, ich habe da auch irgendwie nie so richtig drüber nachgedacht, glaube ich. Es ist mir einfach so ein bisschen passiert. Also ich habe dann einfach nach meinem Coming-out angefangen, so über das, was mich danach so beschäftigt hat und die Schritte, die ich danach gegangen bin, auf Twitter zu schreiben und habe dann festgestellt, so es gibt sehr viel Interesse und es gibt sehr auch irgendwie viele Fragen, vielleicht auch bei manchen wenig irgendwie Wissen oder großes Interesse daran und dann habe ich einfach immer weiter darüber geschrieben. Aber ich habe irgendwie auch jetzt, war am Sonntag wandern und da hat die Person, mit der ich gewandert bin, dann gefragt so, wie geht es dir denn jetzt damit, dass du so offen über so vieles aus deinem Leben in deinem Buch geschrieben hast? Und ich, also das ist etwas, worüber ich nie so irgendwie nachgedacht habe. Also wenn sobald ich darüber nachdenke, gerade wenn ich so auf Menschen treffe, die deutlich mehr über mich wissen, als ich über sie, fühlt sich das komisch an. Aber irgendwie war es für mich immer, hat es sich immer richtig angefühlt, das so offen wie möglich zu teilen.
Es ist ja natürlich auch, klar, von außen betrachtet denkt man so, Mensch, du sagst den Leuten ja alles, du zeigst alles, wie kannst du nur. Aber für einen selbst ist es ja auch immer so, dass man ja, sehr, also jetzt nicht so bewusst im Sinne von, ich muss das und das machen, aber man selbst weiß ja, dass das nur ein Ausschnitt von einem selber ist, was man zeigt und was man präsentiert, den man auch bereit ist zu zeigen und dass man ganz viel hat, was man eben nicht einfach bedenkenlos teilt oder so.
Ja, genau. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich so unkontrolliert von meinem Leben erzähle, sondern es gibt Ausschnitte, die ich so ein bisschen zeige, weil ich auch mir irgendwie davon verspreche, dass ich vielleicht anderen damit helfen kann oder damit aufklären kann. Aber es gibt auch so ganz viel in meinem Leben, das ich für mich behalte und das ich so schützenswert finde und was ich eben dann nicht mit der Öffentlichkeit teile. Aber ich glaube, Leute stellen sich irgendwie vor, weil sie mein Buch gelesen haben, kennen sie mich.
Ja, eben.
Aber ich bin, also da steckt schon sehr viel von mir drin, aber das bin jetzt nicht 100%, bin ich jetzt nicht so die ganze Zeit.
Ja, das, ich finde das interessant, weil ich kenne das auch, dass Leute auch von mir glauben, wenn sie meinen Instagram-Kanal sich angucken oder was auch immer, dass sie so wahnsinnig viel von mir wüssten und erfahren und ach, wie kannst du das denn irgendwie mit der ganzen Welt teilen und so. Und ich sage dann immer so, naja, es ist wirklich, ich suche das schon aus, welchen, was ihr seht und was ihr nicht seht und so.
Ja, und es gibt auch ganz viele Sachen, die ich nicht erzähle. Also man kann es nicht glauben, aber also, es gibt schon Sachen, die ich auch für mich behalte. Und ich muss auch so feststellen, ich bin so, weiß ich nicht, im letzten Jahr auch zurückhaltender geworden mit dem, was ich teile. Also ich bin nicht mehr so aktiv auf Twitter, auf Instagram noch mehr, irgendwie, weil ich einfach, weiß ich nicht, gemerkt habe, so dass es, ich habe jetzt das Gefühl, ich habe so 3 Jahre lang sehr viel von mir und meinem Leben gegeben und jetzt habe ich das Gefühl, bin ich gerade in so einer Phase, wo ich einfach nur leben möchte.
Ja.
Und, also. und nicht über alles irgendwie auch noch auf Twitter sprechen möchte. Weil ja auch häufig die Rückmeldungen auf Twitter so sehr vorhersehbar sind.
Ja, das stimmt. Es ist auch wirklich, man muss sagen, mittlerweile ist Instagram die gefühlt weitaus weniger toxische Plattform als Twitter.
Ja, für mich auf jeden Fall. Also ich habe das Gefühl, Instagram ist noch so ein bisschen so ein Schutzort für mich. Also da gibt es deutlich weniger irgendwie so hässliche Rückmeldungen, weil ich glaube, meine Postings werden ja auch nur so von denen gesehen meistens, die mir eh folgen. Während bei Twitter wird das ja auch ganz schnell dann zu Leuten so rübergespült, die gar nicht wissen, wer ich bin. Hm. Und da ist das so vorprogrammiert, dass irgendwie Kommentare kommen, auf die ich auch verzichten könnte.
Das glaube ich dir. Wir spannen jetzt mal den ganz großen Bogen und kommen mal so ein bisschen, zoomen mal so ein bisschen raus. Du hast irgendwo geschrieben, ich glaube, es war sogar auf deinem Blog oder auf dem Blog von Freunden, dass du bist wahnsinnig buchverrückt. Das können wir schon mal sehr weit oben als Information über dieses Gespräch stellen.
Auf jeden Fall.
Und du hast dieses, das kenne ich auch, dass du hast mal gesagt irgendwie, dass du nicht aus dem Buchladen, eigentlich nicht aus irgendeinem Buchladen gehen kannst, ohne ein Buch zu kaufen.
Total. Also ich reinvestiere mein Gehalt, was ich bekomme, quasi sofort
als
in Bücher.
Buchhändler,
ja,
muss man
als
auch
Buchhändler,
sagen,
genau, reinvestiere ich sofort in Bücher. Ja.
Und du hast mal erzählt oder geschrieben, dass du glaubst, das kommt so ein bisschen von deinem Großvater, der so bücherverrückt war auch. Und aber der war so, das fand ich interessant, als du das beschrieben hast, der war so richtig krasser Sammler, wie man es heute auch so von Vinyl kennt und so, der dann auch so verschiedene Auflagen des gleichen Buchs, also verschiedene Ausgaben des gleichen Buchs irgendwie gesammelt hat.
Und so. Ja, genau, also der hatte so eine riesige Bibliothek und als er gestorben war, haben wir sogar noch irgendwie so Bücher gefunden, die noch eingeschweißt waren, also die er gekauft hatte.
Ich habe auch noch Bücher, die noch eingeschweißt
Ich auch. Ja. Aber so halt, und ich kenne nur so diese Erzählungen noch irgendwie so von meiner Mutter, dass irgendwie meine Großeltern waren, haben im Krieg gelebt und dass mein Großvater dann irgendwie losgegangen ist, um etwas zu essen zu kaufen und dann mit einem Buch wiedergekommen ist.
Da war die Freude natürlich groß.
Ja, da war die Freude dann groß. Damit konnte ich mich irgendwie immer so sehr identifizieren.
Ja. Aber du hast ihn nicht mehr so richtig kennengelernt, ne?
Also mein Großvater ist relativ früh gestorben. Ich glaube, da war ich so, also ich habe ihn noch kennengelernt, aber da war ich irgendwie 12. Ja. 13. Ja. Ja.
Das ist dann so ein bisschen schade, wenn man sich das dann nur noch über so Erzählungen zurückholen kann, sozusagen.
Ja, manchmal wünschte ich irgendwie, dass mein Großvater jetzt noch leben würde und irgendwie wüsste so, dass ich als Buchhändler arbeite oder dass ich so diese Leidenschaft irgendwie fortführe. Ja. Das finde ich manchmal traurig, wenn ich so darüber nachdenke.
Ja, ich habe auch mein Opa väterlicherseits, von dem schwärmt meine ganze Familie, alle, also ich habe drei ältere Geschwister und alle haben den total geliebt und der ist gestorben, als ich so 7 war, 7 oder 8 und da, ich hatte nicht so eine enge Bindung zu dem, weil meine Geschwister, die mussten auch früher immer zu meinen Großeltern in Urlaub, nach Italien und so, deswegen waren die sehr eng und ich habe den immer nur auf Familienfesten gesehen, aber ich habe schon gemerkt, dass der war so ein bisschen so ein Entertainer und alle mochten den total und so und ich kann den jetzt auch nur noch aus Erzählungen meiner Familie nacherleben sozusagen und ich finde das so faszinierend, weil dann habe ich irgendwann, haben mir, glaube ich, meine Eltern oder so erzählt, bei dem war übrigens auch, der war auch buchverrückt, der wollte in Köln eine eigene Bibliothek gründen, das war sein größter Traum, hat nicht so geklappt, aber die haben vorher in, ich glaube, Gleiwitz, wenn mich nicht alles täuscht, gelebt und da war der Theaterkritiker.
Ja.
Und da habe ich gedacht, oh krass, da kann ich auch sofort einen Link zu schlagen. Mhm. Ich habe ja auch mal einen Kinokanal gemacht und so. Also so, da gibt es irgendwie auch, deswegen finde ich es so interessant, sich so verbunden zu fühlen zu so einem Großvater, den man gar nicht mehr so aktiv miterlebt hat, aber man trotzdem merkt, dass da so ein gleiches Interessensfeld irgendwie ist.
Ja, ich merke irgendwie trotzdem, da ist so quasi so auch so ein Anteil von ihm irgendwo in mir, glaube ich. Und ich weiß auch so, dass ich irgendwie früher bei Familienfeiern habe ich immer alleine im Zimmer gesessen und gelesen. Also weil ich war halt einfach auch so ein unglaublich schüchternes Kind. Also ich wollte nicht gerne mit anderen sprechen. Ja. Und dann war ich einfach immer so, bin ich immer hinter Büchern verschwunden.
Bücher sind ja auch der beste Eskapismus, den es gibt.
Aber wirklich.
Ja. Und was hast du als Kind gerne für Bücher gelesen?
Alles Mögliche. Also ich bin immer jeden Freitag bei uns in die Stadtbibliothek gegangen. Also ich bin in Bremen geboren und aufgewachsen. Und bin dann mit so einem Beutel voller Bücher dann zurückgegangen und habe das gelesen. Und ich habe einfach mich so komplett durch die Regale in der Bibliothek gelesen. Alles so, was ich in die Finger bekommen habe. Und ich weiß gar nicht mehr, da muss ich so irgendwie 13, 14 gewesen sein. Da hatte ich irgendwie ein Buch von Klaus Kinski entdeckt. Ja. Ich weiß gar nicht, irgendwas mit Erdbeermund.
Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund.
Genau.
Das hab ich auch gelesen.
Ich weiß auch gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Aber dann habe ich gefragt irgendwie die Bibliothekarin, ob sie das irgendwie bestellen kann. Und dann hat sie beschlossen, dass ich zu jung dafür bin. Ja.
Hast du es mittlerweile gelesen?
Nee, nicht mehr.
Es ist ein fürchterliches Buch.
Es ist
wirklich schlimm.
Ich habe mich verpasst.
Die hat dich wirklich gerettet. Du hättest vielleicht nie wieder lesen wollen. Ich habe es mal gelesen. Es ist sehr skurril. Es ist seine Biografie. Es ist sehr skurril, weil es wirklich auch in diesem Duktus, den man von ihm kennt, geschrieben ist. Also auch zwischendurch einfach rastet er seitenweise aus irgendwie. Und es ist aber auch, er beschreibt auch, wie sehr er seine Tochter liebt und so. Aber es hat die ganze Zeit so einen faden Beigeschmack. Und man merkt irgendwie, dass das nicht... Dass der nicht gut zu Frauen war, die in seinem Leben waren und so weiter und so fort. Also man merkt schon, dass der auch nicht untoxisch war, Kollege Kinski. So.
Ja gut, also muss ich nicht traurig sein.
Ja, absolut. Ich habe es noch vor ein paar Jahren gelesen und weil natürlich ist Kinski ein Faszinosum, der ist ja einfach super weird gewesen, aber das Buch hat mich irgendwie ein bisschen so leicht verstört, möchte ich sagen.
Ich weiß auch nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, dass ich das lesen wollte, aber irgendwie hatte ich es mir dann so in den Kopf gesetzt.
Vielleicht irgendwo im Fernsehen gesehen.
Ja. Ja, wobei Fernsehen war bei uns ein bisschen verpönt.
Oh, also so Bildungsbürgertum.
Ja, also mein Vater war Professor und meine Mutter Lehrerin.
Ah ja, okay. Also wirklich Bildungsbürgertum.
Also wirklich Bildungsbürgertum. Ja. Und also wir durften ganz lange keinen Fernsehen gucken. Ja. Und ich glaube so, meine Mutter war immer einmal die Woche irgendwie bei irgendeinem Kurs, den sie gemacht hat. Und dann habe ich mich immer oben in das Schlafzimmer meiner Eltern geschlichen und heimlich dann Baywatch geguckt. Das war die erste Fernsehserie, die ich geguckt habe und geliebt.
Ja, sehr guter Einstieg. Mhm. Ich glaube, auch meine Mutter hat auch für meine Mutter früher Töpferkurse gegeben,
ja.
in dem Städtchen, wo ich aufgewachsen bin. Und mein Vater war dann manchmal nicht da oder so, weiß nicht, was der gemacht hat. Oder ist irgendwie früh pennen gegangen, ist sowieso immer früh eingeschlafen. Und da habe ich dann auch immer, im WDR kamen dann immer so schwarz-weiß Gruselfilme, so diese so Tarantula und Invasion vom Mars und so, das habe ich dann immer geguckt.
Das hätte ich auch gerne geguckt.
Ja, das war sehr aufregend. Ich habe auch richtig Schiss irgendwann bekommen. Ich habe dann immer früher ausgemacht und schnell ins Bett und habe ich schlafen gestellt, weil ich das nicht mehr ausgehalten habe. Aber ja, meine Eltern wollten auch ewig keinen Videorekorder haben. Meine Mutter sagt, ein Videorekorder kommt uns nicht ins Haus. Also aus irgendeinem Grund. Sie hatte dann Angst, dass wir nur noch Video gucken sozusagen.
Ja, also wir hatten auch lange keinen Videorekorder, auch keinen DVD-Rekorder, keinen Computer. Also das war alles
kein
so
Computer?
Bisschen, ja, also ich war, glaube ich, so, weiß ich nicht, 16, als ich zum ersten, also und dann hatte aber nur mein Vater Internet, aber nicht ich und so. Also. Und ich habe so, ich glaube, so meine ersten Schritte im Internet habe ich so im Internetcafé gemacht und da habe ich mich dann in irgendeinem Chat angemeldet und dann Kontakt mit der Person habe ich dann gehalten, indem wir uns Faxe geschickt haben. Also aus der Zeit komme ich noch.
Ja, sehr gut.
Wo man sich einen Fax geschickt hat.
Du hast auch im Internet auf so verschiedenen Plattformen immer so ausprobiert und geschrieben. Und so. Hast auch mal irgendwie meintagebuch.de oder irgendwie sowas?
Genau, da habe ich selber nicht geschrieben, aber da habe ich unglaublich gerne gelesen.
Ja.
Also sowas gibt es heutzutage gar nicht mehr. Aber das war noch so vor Facebook und Twitter und so. Und da haben einfach ganz normale Menschen Tagebucheinträge veröffentlicht. Ja. Und ich habe dann jeden Tag irgendwie und habe mich immer gefreut, wenn ich eine Person, die ich gerne gelesen habe, wenn die einen neuen Beitrag veröffentlicht. Und da habe ich dann auch das Tagebuch von einem Transmann gelesen, den ich dort quasi so durch seine ganze Transition begleitet habe. Und das hat mich irgendwie unglaublich so interessiert damals. Also da habe ich so gemerkt, oh, das ist irgendwie was, was ich auch gerne hätte.
Und hast du dann mal versucht, mit dem Kontakt aufzunehmen? Oder?
Ja, wir haben auch, ich habe dann mal Kommentare geschrieben und wir haben auch einmal telefoniert. Das war unglaublich aufregend für mich. Aber ich war damals noch so,
Das war unvorstellbar für dich.
Ja, und ich war auch unglaublich schüchtern. Also ich wusste auch gar nicht, was ich irgendwie hätte sagen oder fragen sollen. Ja. Und so, das war irgendwie.
Also
war
ein sehr kurzes Telefonat.
Es war ein sehr kurzes Telefonat, ja. Das kann man so sagen.
Aber ich finde das so interessant, dass du sagst, irgendwie, dass du als Kind so super schüchtern warst oder beziehungsweise das eben auch warst, nicht nur sagst, sondern das auch so gelebt hast und jetzt sozusagen so eine Art, ich will es jetzt nicht so hochhängen, aber so eine Verpflichtung oder so ein Interesse daran verspürst, durchs Erzählen deiner Geschichte anderen irgendwie den Weg zu ebnen, es irgendwie leichter zu machen oder ein bisschen so Türen zu öffnen irgendwie. Das ist, das widerspricht dem ja eigentlich.
Ich finde es auch erstaunlich, aber also ich hatte wirklich auch so, auch nicht nur als Kind, also ich war wirklich bis zu meinem Coming Out unglaublich schüchtern. Es ist mir auch schwer gefallen, irgendwo anzurufen oder zu telefonieren oder mit Menschen Smalltalk zu machen. Und ich hatte wenig Kontakte und wenig FreundInnen und so. Und das hat sich dann erst so mit meinem Coming Out und mit meinem Umzug hierher nach Berlin hat sich das geändert, dass ich so irgendwie aufgetaut bin oder es mir einfach leichter gefallen ist, mit Menschen in Kontakt zu treten.
Ja, ich meine, als du damals in einem Buchladen hier in Prenzlauer Berg gearbeitet hast, war ich da ja auch mal Bücher kaufen.
Ja, daran erinnere ich mich.
Kurz danach hast du dann getwittert, dass ich gerade bei dir Bücher kaufen war.
Ja.
Das ist ja tatsächlich das Gegenteil von schüchtern.
Also, ja. Ja, das stimmt.
Aber glaubst du, dass das sozusagen, dass dieses Überwinden von so einer Schüchternheit auch mit dem Coming Out dann so kausal zusammenhängt sozusagen?
Also ich denke darüber viel nach, aber es ist irgendwie schwer für mich zu trennen, woran es genau liegt, weil ich habe mich im Oktober 2017 geoutet und habe dann auch im Februar 2018 angefangen, Testosteron zu nehmen. Und ich frage mich dann auch manchmal so, wie viel Einfluss hatte zum Beispiel das Testosteron dabei, dass ich irgendwie selbstbewusster geworden bin oder offener. Aber ich glaube, es hatte vor allen Dingen irgendwie damit zu tun, dass ich hierher gezogen bin und dass ich mich irgendwie mehr geöffnet habe.
Ja.
Und das hat dann irgendwie dazu geführt, dass ich dann irgendwie so Stück für Stück selbstbewusster geworden bin und dann offener und keine Ahnung, ich glaube, es hat vor allen Dingen, ich habe halt so in meinem Leben vor meinem Coming Out, habe ich irgendwie sehr mein Leben so sehr darauf ausgerichtet, wie ich andere Menschen glücklich machen kann.
Ja.
wie ich verhindern kann, dass ich andere Menschen enttäusche, und habe irgendwie wenig so in mich hineingehört, was ich mir eigentlich wünsche und was meine Bedürfnisse sind. Und als ich dann damit angefangen habe, habe ich einfach so mehr Kontakt zu mir bekommen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich dann auch mich mehr getraut habe, glaube ich.
Ja. Also sozusagen auch da wieder diese Symbolik eines Events, sozusagen dieser Umzug nach Berlin,
ja,
als so neues Kapitel irgendwie, jetzt wird alles neu gemacht. Sozusagen.
Ja, voll, weil also ich bin aus Würzburg nach Berlin gezogen. Und
das ist tatsächlich ein großer Kultursprung.
Das ist wirklich ein großer Kultursprung. Und Würzburg ist einfach, also Würzburg ist bestimmt schön.
Ich war früher oft in Würzburg feiern tatsächlich. Ich war ja super gerne in Würzburg, weil da gab es mit dem Airport einen der besten Clubs,
ja,
so zu Techno so Hochzeiten. Und dann später gab es in der Innenstadt, ich glaube, das Studio oder so, wo ein Freund von mir immer aufgelegt hat und mich dann immer, mit dem habe ich immer zusammen aufgelegt. Der hat mich dann immer eingeladen, da mit ihm aufzulegen.
Also. Ja, Würzburg ist auch bestimmt total nett, aber halt ganz anders als Berlin.
Ja, das stimmt.
Und ich weiß nicht, aber ich bin jetzt so seit Anfang des Jahres in Therapie und versuche mich einfach, also ich habe auch schon vorher Therapie gemacht, aber seit Anfang des Jahres geht es irgendwie quasi nur so um mich und nicht irgendwie um die Transition oder so, sondern irgendwie um alle anderen Baustellen in meinem Leben. Und dabei haben wir jetzt in der gemeinsamen Arbeit festgestellt, dass ich so sowas wie andere Persönlichkeiten habe. Also ich habe meine Buchhändlerpersönlichkeit, ich habe meine Autorenpersönlichkeit, so die Persönlichkeit, die ich raushole, wenn ich irgendwie eine Lesung habe und auf einer Bühne sitze. Und manchmal, also ich glaube, dass ich das teilweise gut finde, aber manchmal frage ich mich dann auch so, wer bin ich dann eigentlich wirklich? Also wer bin ich dann, wenn ich zu Hause bin? Und wer bin ich, wenn diese Persönlichkeiten nicht da sind? Und ist es quasi gut, dass die so viel Raum einnehmen? Oder wäre es irgendwie auch gut, mehr herauszufinden, wer ist eigentlich dieser Linus, wenn ich nicht Buchhändler bin und wenn ich nicht in einem Podcast sitze und wenn ich nicht Autor bin. Und da versuche ich gerade so ein bisschen hinzufühlen.
Das ist ja interessant, aber im Grunde genommen sind ja Buchhändler-Linus und Podcast-Linus und Lesungs-Linus etc. sind ja alles, also das ist ja die Summe der einzelnen Teile ist ja dann am
Ende. Ich glaube
Ende,
schon.
Der Linus im Ganzen sozusagen.
Ja, wahrscheinlich schon, aber ich glaube, dass es da noch so einen Teil gibt, der vielleicht so wenig zum Zug kommt.
Naja, verstehe. Ja.
Ja.
Und du glaubst, dass die anderen Linus den so ein bisschen klein halten oder nicht durchlassen sozusagen.
Ja, also das versuche ich zumindest gerade rauszufinden mit meinem Therapeuten.
Ja.
Ja.
Faszinierend, so interessant. Weil, sobald man Öffentlichkeit hat, denkt man über sowas ja nach. Das ist ja, hat ja immer sowas leicht. Also ich will es jetzt nicht, keine Ahnung, als schizophren ist es nicht, aber man hat ja immer sowas von einer Persönlichkeit, die man sich entschieden hat darzustellen sozusagen, die man dann auch repräsentiert. Und so eine Persönlichkeit hinter verschlossener Tür, die nur man selbst oder die engsten Vertrauten kennen oder so.
Ja.
Und das ist ja zum Teil auch Selbstschutz logischerweise, also weil man ja nicht in all seiner Verletzlichkeit, die wir haben, immer auf der Bühne stehen will, sozusagen. Das ist ja Irrsinn. Aber ich glaube, sich zu entscheiden, was man zeigt und was man irgendwie mit der Öffentlichkeit teilt, das lässt ja auch wieder Rückschlüsse auf die Person zu.
Ja, das glaube ich schon. Aber ich glaube, dass ich so jetzt eine Zeit lang vor allen Dingen, glaube ich, mir zu wenig Zeit genommen habe für die Person, die ich quasi so im Privaten bin, weil ich einfach so viel geteilt habe und so viel gemacht habe und dann so ein bisschen so das Gefühl hatte, ich verschwinde irgendwie ein bisschen so dahinter oder das, was ich eigentlich wirklich will.
Ja, verstehe.
Und deshalb habe ich jetzt so ein bisschen angefangen, irgendwie dann so in den letzten Monaten irgendwie Sachen auch mal abzusagen, wenn es sich einfach nicht richtig angefühlt hat.
Ja.
Und stattdessen dann irgendwie wandern zu gehen. Und ich habe jetzt im Sommer angefangen zu schwimmen und bin dann immer dreimal die Woche schwimmen gegangen. Und, und keine Ahnung, also dass ich mir so Räume geschaffen habe.
So Me-Time quasi.
Ja, wirklich. Ja. Das klingt so komisch. Ja. Das klingt so Berlin-Mitte-mäßig. Aber wirklich so irgendwie, ja, Quality Time mit mir selbst.
Ja, super. Da muss man sich echt zu zwingen, ne?
Ich kenne
das auch. Also ich habe auch den Hang dazu, eher so schneller zuzusagen und ja zu sagen, ja, ohne mir viele Gedanken darüber zu machen, sondern zu denken, ja komm, dem kann ich auch noch einen Gefallen tun und so. Und jetzt in letzter Zeit zwinge ich mich aktiv dazu, weil ich so ganz oft, ich merke auch, wie ich mich so ein bisschen selber verarsche, weil wenn nämlich dann mal irgendwie was ist, ne, irgendwie eine Einladung zu was weiß ich was, ne, Galerie, Film, Kino, was auch immer, dass ich so einerseits denke, oh, das könnte ganz interessant sein, andererseits mir aber dann 5000 Gründe einfallen, warum ich doch lieber einfach zu Hause bleibe und auf der Couch sitzen bleibe und nichts mache und so. Und jetzt zwinge ich mich gerade aktiv dazu, alles zuzusagen, was mir angeboten wird, damit ich mal wieder auch rauskomme und damit ich auch mal wieder irgendwie was für mich erlebe und irgendwie mich stimuliere auf so eine Art.
Ja, das verstehe ich. Ich bin nur gerade quasi auf genau dem entgegengesetzten Pfad und zwinge mich, alles abzusagen.
Ja, ja. Leuten Gefallen zu tun, versuche ich jetzt auch mehr abzusagen, als das sonst immer so selbstverständlich zuzusagen. Es ist ja auch, man muss ja auch mal sagen, man kennt das ja oft, dass Leute sagen, oh, ich reibe mich zu sehr auf, blablabla. Es macht ja auch wahnsinnig Spaß, anderen Leuten Gefallen zu tun oder Leuten, denen man mag, Gefallen zu tun. Das ist ja was total Schönes.
Auf jeden Fall.
Und das macht man ja auch einfach, ich glaube, dass du jemand bist, der das aus einer totalen Überzeugung heraus Menschen gerne hilft, die er mag. Und also bei mir ist es auch so. Aber man tendiert dazu, wenn man das so gerne mag, sich dabei selber so ein bisschen zu vergessen.
Das auf jeden Fall. Und ich war letzte Woche bei so einer Veranstaltung von TikTok. Da ging es so über Selbstliebe und Body Positivity. Ja. Und da habe ich so zwei Erkenntnisse daraus mitgenommen, die eigentlich so total banal sind, aber die ich irgendwie trotzdem interessant fand. Und zwar, dass es irgendwie viel besser ist, statt über Selbstliebe, über Selbstfürsorge zu sprechen, weil man sich gut um sich kümmern kann, auch wenn man sich nicht selber liebt.
Ja.
Und dass zur Selbstfürsorge auch so etwas gehört wie Nein zu sagen oder zu sagen, ich würde das total gerne machen, aber ich fühle mich einfach nicht danach. Und als ich das dann so daraus mitgenommen habe, habe ich danach direkt eine Veranstaltung wieder abgesagt, die ich zugesagt hatte, weil ich gedacht habe, nee, ich fühle es einfach nicht.
Ja, sehr
und,
gut.
Und das versuche ich irgendwie gerade so.
Ein Glück war das nicht unser heutiges Treffen.
Nein.
Um noch kurz was hier zum Setup zu erklären. Bei der Nils-Wurkeberger-Fragen wollen wir immer unseren Gästen es so gemütlich wie möglich machen. Deswegen fragen wir immer erst die Snacks ab. Bei dir waren das Milchschnitte und Mate. Mhm. Hier so Bananenmate. Und dann versuchen wir immer rauszufinden, wer so ein Vorbild oder eine Inspiration oder so unserer Gäste sein könnte. So jemand stellt man seinem Gast natürlich gerne hin, damit er sich wohlfühlt. Und bei dir haben wir lange überlegt, wer das sein könnte und haben jetzt für dich hier, ich glaube, er heißt Karl Konrad Koriander und ist der Buchhändler, wahrscheinlich der berühmteste Buchhändler der Welt aus der unendlichen Geschichte.
Ach, stimmt. Das finde ich eine sehr schöne Wahl.
Ja, also kannst du damit was anfangen? Weil wir haben ja schon gesagt, Bücher sind wirklich das zentrale Thema in deinem Leben.
Ja.
Du bist ja auch, du hast ja Germanistik studiert.
Genau.
Und bist dann Buchhändler geworden.
Genau, also ich bin kein ausgebildeter Buchhändler, sage ich immer dazu. Ich bin quer eingestiegen, aber ich habe tatsächlich Germanistik studiert, habe dann auch so in der Regelstudienzeit mein Studium abgeschlossen und hatte dann irgendwie so eine Phase, wo ich nicht wusste, was ich machen soll, aber ich wusste immer, ich will was mit Büchern machen. Und dann habe ich meinen eigenen Bücherblog im Internet begonnen. Also ich habe dann über Bücher gebloggt, AutorInnen interviewt, die Buchmesse besucht und dann habe ich ein Jahr Volontariat in einem Verlag gemacht, so im Bereich Online-Marketing und dann habe ich so festgestellt, ich will nicht die ganze Zeit hinterm Schreibtisch sitzen, das macht mir keinen Spaß und dann habe ich irgendwie so eine Stellenanzeige gesehen von einem Buchladen, wir suchen ausgebildete Buchhändler oder jemanden mit einem abgeschlossenen Literaturstudium und dann dachte ich, will man keine Ausbildung. Ja, ich dachte nämlich bis dato immer, so man braucht bestimmt eine Ausbildung und ich will jetzt nicht noch 3 Jahre Ausbildung machen. Ja. Und dann habe ich mich beworben und dann hat es geklappt, damals in Hanau. Und das war dann so mein Einstieg in den Buchhandel. Und es macht mir auch echt Spaß.
Ja. Aber es ist so, ich finde das interessant. Hast du das Germanistikstudium begonnen mit der Idee, Buchhändler zu werden?
Nee. Ich habe in Bayreuth studiert und ich habe das Studium begonnen, weil ich einen Studienplatz gesucht habe, der möglichst weit von meinem Elternhaus entfernt ist.
Das
und
ist
Bremen, Bayreuth.
Bremen ist ganz gut, gelungen.
War nicht eine gute Distanz. und dann hat es mich auch irgendwie so halbwegs interessiert. Aber ich habe nie darüber nachgedacht, so was mache ich damit später beruflich.
Ja.
Oder so, es war einfach nur so, dass ich gedacht habe, ich will irgendwie sehr viel Distanz zwischen meine Eltern und mich bringen. Und das klang irgendwie nett. Und dann habe ich damit angefangen.
Aber in Bayreuth, da hätte man doch dann wahrscheinlich auch noch, hättest du wahrscheinlich auch Maschinenbau studieren können oder so.
Ja, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt nicht so einen guten Abischnitt gehabt. Das heißt, ich hatte jetzt auch nicht so irgendwie die große Auswahl, aber ich hatte auch, ich wusste auch einfach nicht so irgendwie, was irgendwie interessiert mich sonst noch. Aber ich wusste, dass mich irgendwie Bücher und Germanistik oder Sprache, Literatur interessieren und deshalb habe ich dann das gemacht.
Ja, verstehe. Ich gelesen, ich fand das irgendwie ganz schön, auf deinem oder auf irgendeinem Blog, wo du das geschrieben hast, deine drei absoluten Lieblingsbücher hast du dann mal geschrieben. Ich wette, das hat es mittlerweile ein bisschen verändert. Aber das war einmal Das ist Wasser von David Foster Wallace.
Ja.
Dann Vielleicht lieber morgen von Stephen Chomsky.
Oh, das immer noch.
Und Buzz Aldrin, Wo warst du in all dem Durcheinander von Johann, wie heißt er, Hagstad?
Hagstad.
Sind das immer noch deine drei absoluten Lieblingsbücher?
Ich glaube, so meine Allzeit-Favoriten sind das immer noch. Ja, würde ich schon so sagen.
Das finde ich interessant. Also, weil man bei Büchern irgendwie da ist man ein bisschen strenger mit der Auswahl von absoluten Lieblingen als jetzt bei Songs zum Beispiel. Also meine 10 Lieblingssongs könntest du mich jeden Tag zur gleichen Zeit fragen. Das wären wahrscheinlich jeden Tag 10 andere irgendwie so.
Ja, das kenne ich auch, aber ich glaube, diese drei Bücher haben irgendwie auch, glaube ich, weil sie so eine Bedeutung haben in meinem Leben.
Ja.
Also Vielleicht lieber morgen habe ich bestimmt 15 Mal gelesen irgendwie und zum ersten Mal mit 16. Das war damals noch es gab mal so einen MTV-Verlag. Und da ist dieses Buch erschienen.
Ach echt?
Ja, das war quasi, ich glaube, da gab es auch nur irgendwie 2 oder 3 Bücher.
Die haben ja alles versucht. Die hatten ja auch ein eigenes Filmstudio und so.
Ja, und ich hab sogar noch diese alte MTV-Buchausgabe. Ach, sehr cool. Und das habe ich so oft gelesen. Manchmal greife ich dann auch heute noch so dazu, wenn ich irgendwie mich so danach fühle. Und deshalb irgendwie ist es, glaube ich, so, auch aufgrund dieser Bedeutung und so über die Zeit, glaube ich, so einer meiner Favoriten einfach.
Ja, ich finde das so schön, dass es so Bücher gibt. Also ich will jetzt weder dir noch Stephen Chomsky zu nahe treten, aber ich könnte mir vorstellen, dass Vielleicht lieber morgen jetzt kein Buch ist, das sich in internationalen Literaturkanons wiederfindet.
Auf gar keinen Fall, aber es wurde auch verfilmt.
Okay.
Und der Film ist auch nicht schlecht.
Ja. Aber es ist so schön, dass so Bücher, die eben jetzt nicht die Riesenresonanz haben, für einen persönlich die Welt bedeuten können. Irgendwie so. Das finde ich irgendwie immer so gut.
Ja. Ja, ich hätte auch auf diese Liste irgendwie Der Fänger im Roggen setzen können, was mir auch lange Zeit sehr viel bedeutet hat.
Ja.
Aber Vielleicht lieber morgen ist irgendwie. Ja.
Ist irgendwie cooler.
Ja. Ja.
Achso, du hattest dann sogar noch die Autorenliste, die fand ich auch sehr gut, aus 2012. Autoren, von denen du dir jedes Buch sofort blind kaufen würdest. 9 Autoren hast du aufgeschrieben.
Ja.
Und zwar war das Franzen, dann Fuhr, ich glaube, man spricht ihn Fuhr, ne? Glaube ich. Fuhr, Richard Ford, Richard Powers, Tobias Wolff, David Mitchell. Dann kam Marisha Possel, Pessel.
Ja.
Dann Helene Hegemann und dann noch Karl-Ove Knausgard.
Sehr männerlastig, ne?
Ist mega männerlastig. Es sind wirklich nur 2 Frauen. Und bei Marisha Pessel zum Beispiel hast du dann auch dazu geschrieben, ja, die hat jetzt irgendwie erst nur ein Buch veröffentlicht. Ich gucke gerade, aber hier steht, 2013 soll ein neues kommen.
Ja, ich weiß, das würde mir heutzutage nicht mehr passieren.
Das glaube ich auch. Da bist du bewusster geworden.
Ja, da bin ich auf jeden Fall. Ich hatte einfach echt so eine Phase, wo ich vor allen Dingen amerikanische Männer gelesen habe.
Wir sind auch am weitesten verbreitet, muss man sagen.
Ich hatte auch so eine Phase, wo ich nur Philip Roth gelesen habe. Und so. Also es war ganz schlimm bei mir. Das hat sich bei mir, ich habe auch lange Zeit so, schäme ich mich auch heute für, aber lange Zeit das irgendwie so für übertrieben gehalten, irgendwie auf irgendwelchen Preislisten zu zählen, wie viele Frauen da draufstehen oder so. Also das ist irgendwie, das war echt bei mir so ein Prozess über die Jahre, bis ich dahin gekommen bin, wo ich gedacht habe, es ist wirklich wichtig, darauf zu achten.
Ja.
Und das ist natürlich peinlich, so eine männerlastige
Liste. Sie ist von 2012, also fast 10 Jahre alt.
Entschuldigung.
Da habe ich, glaube ich, auch noch ähnlich, war ich, glaube ich, auch ähnlich unbewusst oder so. Das ist ja für uns alle ein Learning sozusagen.
Ja, ich meine, das zeigt, dass es ja wirklich ein Prozess ist. Mhm. Also niemand kommt ja irgendwie total Vogue oder gebildet oder mit einem Wissen auf die Welt. So, das ist ja irgendwie immer ein Prozess, den man sich erarbeitet.
Na. Ja, finde ich auch. Ich finde auch, klar denkt man heute so, oh Gott, was habe ich denn da damals irgendwie gedacht oder geschrieben oder so, aber ich solange man das irgendwie noch reflektiert und sich das bewusst macht, ist das ja, ja irgendwie, finde ich das auch völlig legitim, dass man das mal so gesehen hat.
Aber umso lustiger, dass ich jetzt in einem Buchladen arbeite, ja, das stimmt, wo ich all diese Bücher nicht mehr verkaufen könnte, weil wir keine Bücher von heterosexuellen Cis-Männern haben.
Ja,
ja, die Armen.
Das, ja, wirklich. Also das, die sind ja so diskriminiert von diesem Buchladen, ja, muss man sagen. Da flattern euch hoffentlich bald ein paar Klagen ins Haus.
Ja, also bisher hatte ich das ja wirklich so irgendwie mit Klagen oder Beschwerden so zurückgehalten. Aber ja, wir hatten, am Anfang hatten wir dieses Buch Ich hasse Männer, ja, so direkt an der Kasse liegen. Und da haben wir mal eine Nachricht von…
Von so einer französischen Autorin.
Ja, genau. Ja. Und da hat jemand uns dann über Instagram geschrieben, er findet es schon wichtig, dass man dann zum Ausgleich da auch irgendwie sowas wie Ich hasse Frauen hinlegen würde.
Wow.
Weil sonst wäre das ja einfach ungerecht.
Okay, aber dann nimm halt auch wirklich 80% der Weltliteratur und leg sie daneben an die Kasse. Ja. Dann hat man schon Ich hasse Frauen. Es geht ja mit der Bibel schon los im Grunde genommen.
Ja, also sowas gibt es dann schon ab und an.
Ja. Wahnsinn.
Oder Männer, die dann sagen, so, wir hätten irgendwie, ob es nicht schon irgendwie nett wäre, so eine kleine Ecke mit ein paar Cis-Männern irgendwo zu machen und so.
Ja, Wahnsinn. Es ist wirklich erstaunlich. Man glaubt es nicht, wenn man es nicht gehört hat. Man kann es sich nicht vorstellen,
ja,
wie diese fragile Männlichkeit immer wieder kickt.
Ja, und dass diese Menschen auch nicht sehen, dass sie ja überall vorkommen.
Naja.
Also die liegen ja in allen Buchläden und dann gibt es einen Buchladen, der sagt, so, wir machen einen anderen Fokus.
Aber es ist wahrscheinlich, ist es so, dass man wird ja dann blind, man ist das dann so gewohnt, dass man erst den Ort sieht, an dem es nicht selbstverständlich ist sozusagen.
Ja. Naja. Ja, das ist ja auch häufig irgendwie in Filmen oder Serien so, dass dann Leute sich beschweren, wenn dann irgendwie zwei homosexuelle Charaktere da sind oder ja, so, weil ihnen gar nicht auffällt, dass alle, naja, dass alle immer heterosexuell sind.
Naja, das ist echt… Das ist wahnsinnig seltsam. Das ist mir auch zuletzt bei Star Trek aufgefallen, als es dann dieses schwule Pärchen gab in Star Trek Discovery. Und dass da den Leuten das erste Mal aufgefallen ist, dass noch nie bei Star Trek eine homosexuelle Beziehung zu sehen war. So.
Ja.
Wow, was soll das für eine Zukunft abbilden?
Darf ich denn jetzt in eine Milchschnitte beißen?
Ja, unbedingt, da ist alles für dich da. Du sollst dich gerne bedienen, fühl dich wohl, hau rein.
Sehr gut. Ich habe auch Milchschnitten gesagt, weil es bei uns zu Hause auch keine Milchschnitten gab.
Das denke ich mir. Da gab es Knäckebrot.
Ja, es gab Knäckebrot und irgendwie, keine Ahnung. Also es gab keine Süßigkeiten und keine süßen Getränke. Also es gab bei uns keine Cola,
ja,
keine Fanta.
Aber mal so einen schönen Tee mit so Klöntjes.
So ungefähr. Und ich habe dann lange Zeit irgendwie so gedacht, ich würde mich gerne von meiner Tante adoptieren lassen, weil von meiner Tante gab es Milchschnitte und süße Getränke und Cornflakes und so. Also es gab es halt alles nicht
und,
bei uns.
Und war sie auch so cool oder?
Nee, aber, also auch nicht uncool, aber ja, halt die Milchschnitte hat es dann rausgerissen.
Ja, das ist immer das Privileg von Geschwistern, die können das dann an den Kindern ihrer Geschwister wieder gut machen.
Mhm.
Genau, der Buchladen, von dem du gerade erzählt hast, der heißt She Said.
Mhm.
Der ist in Kreuzberg, hier in Berlin-Kreuzberg am Mehringdamm.
In Cottbusser Damm.
Ah, Cottbusser Damm.
Ja.
Ah ja, stimmt, genau, Cottbusser Damm, sorry. Und sehr, sehr lohnenswert, ein ganz toller Buchladen geworden, sollte man sich unbedingt angucken, wenn man in Berlin lebt oder wenn man hier zu Besuch ist. Sei hiermit wärmstens empfohlen. Wir springen einfach die ganze Zeit immer so ein bisschen hin und her, das finde ich irgendwie, wie es einem gerade so kommt. Dann bist du von Bremen nach Bayreuth und hast dann da irgendwie Germanistik studiert. Hast ja gerade eben auch erzählt, warst schon immer sehr schüchtern und so. Mhm. Hast du irgendwas von Bayreuth gesehen in der Zeit, als du da gewohnt hast? Oder?
Nicht viel. Also, ich habe halt wirklich, also, nee, also ich habe wirklich so die Uni gesehen und dann habe ich in so einer ganz kleinen Wohnung gewohnt. Und habe sonst nicht viel mitbekommen. Also ich bin auch nie feiern gegangen. Ich habe auch diese ganze Phase, die andere Menschen irgendwie oder viele andere vielleicht so zwischen 15 und 20 irgendwie machen oder so, ich bin nie in die Disco gegangen.
Ja.
Ich habe nie irgendwie, ich habe sowas nie gemacht. Ich habe auch irgendwie noch nie geraucht, ich habe lange Zeit nie getrunken.
Ja.
Und so, das habe ich irgendwie alles so komplett ausgelassen. Und dann immer so ein bisschen wie so ein Einsiedler vor mich hingelebt.
Aber hast du vielleicht im Nachhinein oder hattest du auch damals schon manchmal das Gefühl, irgendwas zu verpassen oder?
Ich glaube, als ich da so drin steckte, nicht.
Ja.
Ist das nicht oft so durchgedrungen, dieser Gedanke, dass irgendwie Leben vielleicht auch anders aussehen könnte? Ja. Aber wenn ich jetzt so irgendwie zurückblicke, denke ich oft irgendwie, wie schade das gewesen ist.
Und glaubst du, dass das so ein bisschen von zu Hause kommt, sich nichts zu erlauben, sich nichts zu gönnen? Also wenn du sagst, dass deine Eltern irgendwie, dass das ja fast so ein bisschen, also es ist jetzt auch etwas hochgehangen, aber fast so ein bisschen lustfeindlich ist, so ein Haushalt, in dem irgendwie keine Laster erlaubt sind. Glaubst du, dass du das so ein bisschen da so abbekommen hast?
Ja, ich weiß gar nicht genau, woher das kommt. Also ich glaube, ich wurde sehr geprägt durch das Aufwachsen mit meinem Vater, weil mein Vater Alkoholiker war. Mhm. Und ich glaube, ich lange Zeit so diese fixe Idee hatte, dass ich irgendwie sowas geerbt haben könnte von ihm. Also dass, ja, wenn ich irgendwie einmal anfange, irgendwie Alkohol zu trinken, dass ich dann nicht mehr aufhören kann. Das war so lange so in meinem Kopf einfach. Und ich glaube, deshalb habe ich mir einfach so Dinge verboten, wo ich Angst hatte, die Kontrolle darüber zu verlieren.
Ja.
Ich glaube, ja, daher kam das so, größtenteils.
Ja, verstehe. Dann studierst du also in Bayreuth irgendwie, niemand weiß, dass du da bist.
Ja, so kann man zusammenfassen.
Ja. Dann bist du von Bayreuth, bist du von da dann nach Hanau?
Nee, ich habe echt schon so, ich bin von Bayreuth nach Dresden und dort habe ich dann meinen Master gemacht.
Ah, ja. Mhm.
Und dann war ich.
Aber von Dresden hast du wahrscheinlich auch nicht viel gesehen.
Von Dresden habe ich schon ein ganz bisschen mehr gesehen, aber auch nicht extrem viel.
Ja. Willst du irgendwann diese Städte alle nochmal besuchen?
Ja, ich habe tatsächlich dann vor 2 Jahren, noch vor Corona, dann war ich eine Woche in Dresden.
Ja, um es dir mal anzugucken, wo du so gewesen bist.
So ein bisschen, um es mir dann anzugucken. Und ich habe an meinem Buch geschrieben und das fand ich nett. Also ich mag Dresden. Ich habe halt damals nicht sehr viel davon mitbekommen.
Aber du hast ja eigentlich gar keine, in diesen Orten, in denen du gelebt hast, hast du gar keine Verbindung, die du irgendwie.
Nee, also ich hatte schon immer so 1, 2 ganz nette Kontakte, aber ich habe irgendwie keine intensiven Verbindungen aufgebaut. Ja. Aber ich hatte auch Schwierigkeiten, glaube ich, so. Oder das ist auch, glaube ich, bis heute so eine Schwierigkeit von mir, so richtig mich auf Menschen und Beziehungen einzulassen.
Ja.
Arbeite ich noch dran.
Aber du hast ja dann, wie gesagt, ich habe dein Buch gelesen, kurz nachdem es rauskam, deswegen kann es sein, dass ich da jetzt irgendwie zeitlich was durcheinander werfe, aber ich kann mich an einen Part dieses Buchs erinnern, den ich sehr beeindruckend fand, weil du so ein Paar kennengelernt hast, für die du, glaube ich, auch gearbeitet hast.
Ja, also Tine und Daniel. Die habe ich später kennengelernt.
Ja.
Die habe ich kennengelernt, als ich dann in Würzburg gewohnt. Also ich habe in Würzburg gewohnt mit meiner damaligen Partnerin und bin dann immer nach Hanau gependelt zur Arbeit.
Zum Buchladen.
Ja.
Und da hast du dieses Paar kennengelernt, die dich so eigentlich sehr empowert haben. Irgendwie,
ja, die mich so ein bisschen irgendwie adoptiert haben. Ja. genau, also ich habe halt damals habe ich gemerkt, so wenn ich irgendwie was an meinem Leben verändern möchte und diesen Schritt irgendwie mit meinem Coming-out gehen möchte, muss ich mich von meiner Partnerin trennen. Also mir wurde irgendwie relativ schnell klar, dass das nicht zusammenpasst.
Ja.
Und dann habe ich halt eine Wohnung gesucht damals. Und dann hat sich Tine gemeldet und hat gesagt, irgendwie ihre Mutter ist gerade gestorben und jetzt steht bei denen irgendwie eine kleine Wohnung im Haus leer, ob ich da einziehen möchte. Und so habe ich die beiden dann kennengelernt.
Ich wollte dich nicht so fragen. Es ist einfach so sehr rührend, wie die sich dann so um dich gekümmert haben.
Quasi. Ja, die haben sich wirklich total rührend um mich gekümmert, weil ich damals auch noch so total schüchtern war. Ich hätte mir nie vorstellen können, irgendwie so, im direkten Gespräch mit denen über irgendwas zu sprechen, sondern die haben dann auch so mein Foto online gesehen mit dem Becher und dann haben sie so gedacht, aha, da ändert sich irgendwas. Und dann sind sie aber total aufgeschlossen und sensibel damit umgegangen. Also die haben irgendwie gar keine Fragen gestellt oder so, sondern Daniel hat dann zum Beispiel das Schild am Briefkasten geändert, wo dann halt vorher noch der alte Name hing. Und das war einfach so, also die waren total unterstützend. Das hätte mir irgendwie an keinem besseren Ort quasi passieren können.
Ja, und das ist ja, glaube ich, auch wahnsinnig wichtig, also trotz aller Schüchternheit, aber dann diese Leute zu finden, die einen so auf eine liebevolle Art irgendwo hinschubsen sozusagen.
Ja, also ich glaube, mir hat das irgendwie total viel gegeben, dass es die beiden so an diesem Punkt in meinem Leben gab und dass ich auch so gemerkt habe, irgendwie, die mögen mich wirklich. Also ich habe, oder das ist auch immer noch so ein Punkt irgendwie, dass ich häufig so denke, irgendwas stimmt nicht mit mir oder ich werde nicht irgendwie, Leute können mich nicht mögen oder wenn ich irgendwie zu viel von mir zeige oder so, stoße ich Menschen ab oder so. Und da habe ich gemerkt, so ich kann sogar irgendwie so ein, ja, mich irgendwie als trans outen und die beiden bleiben trotzdem da und werfen mich nicht raus oder behandeln mich irgendwie anders oder so, sondern sind einfach genauso irgendwie nett und freundlich wie vorher. Und das fand ich irgendwie so, ja, sehr empowernd.
Ja, so Akzeptanz erleben sozusagen.
Ja. Ja, und dass diese Akzeptanz irgendwie nicht wegbricht, nur weil man irgendwie, ja, etwas
Knatsch
macht.
Hat oder so.
Ja. Und das ist irgendwie so, ich habe so eine riesige Angst vor Konflikten. Weil ich immer denke, wenn es einen Konflikt gibt, dann bricht alles auseinander. Und so, ja.
Ja, das habe ich, also kenne ich, das habe ich nämlich auch. Ich kann einfach mit Konflikten nicht gut umgehen.
Ja.
Also ich weiß schon, dass es die passieren und manchmal auch passieren müssen oder einfach unumgänglich sind. Aber ich kann die, mich nervt das, dass ich die nicht auflösen kann. Ich werde in einer Streitsituation, werde ich ganz ruhig und versuche im Kopf alle möglichen Szenarien durchzudenken, was passieren kann, wenn ich was sage und versuche, das richtige Szenario zu finden. Und das dauert so lange, dass mein Gegenüber dann jedes Mal irgendwie so nach 10 Minuten sagt irgendwie, kommt jetzt noch was oder war es das irgendwie, weil ich dann so im Kopf festhänge,
ja.
weil ich Streit so hasse, dass ich
ja,
den einfach
auch
mit einem Satz lösen möchte sozusagen.
Ja. Ja, oder einfach verhindern, dass es zu Streit kommt.
Ja.
Also ich möchte immer so versuchen, alles so zu machen, dass ich mich gar nicht erst streiten muss.
Ja.
Was aber auch nicht gut klappt.
Ja, das funktioniert nicht so richtig.
Nee, das funktioniert leider nicht immer.
Nee. Manchmal führt das sogar erst zum Streit.
Ja, manchmal führt das wirklich zum Streit, wenn man nicht irgendwie vorher einmal irgendwas anspricht oder
ja.
so.
Ja.
Aber daran arbeite ich auch noch.
Ja, sehr gut. Muss ich auch noch dringend. Muss ich auch noch ganz dringend daran arbeiten. Was ich interessant finde, du hast dich ja dann für den Namen Linus entschieden. Du hast auch immer erzählt, irgendwie das liegt so ein bisschen an Schmusedecken-Linus aus den Peanuts, den du irgendwie mochtest. Ich dachte immer, und das ist wahrscheinlich total dumm, aber ich werde da jetzt mal, ich gehe da jetzt mal offen mit um, mit diesem
jetzt
bin Urglauben.
Ich gespannt.
Dass man immer einen Namen aussuchen muss, der irgendwie ähnlich zum alten Namen ist,
nee.
Zum alten Vornamen. So.
Nee.
Nee.
Das machen vielleicht manche irgendwie.
Weil sie sich so wenig wie möglich umgewöhnen oder ihre Umgebung so wenig wie möglich
genau,
umgewöhnen.
Genau, oder weil sie es irgendwie schön finden oder so, aber es ist irgendwie, du hast die völlig freie Entscheidung,
ja.
was du für einen Namen auswählen möchtest.
Kann man sich auch zwei Namen, kann man auch einen Doppelnamen?
Du kannst auch, es gibt auch, also ganz viele Transmänner haben
ja.
zwei Namen.
Ja.
Also ich bin wirklich so eine Rarität mit meinem einen.
Ja.
Aber mir fielen keine zwei anderen ein. Ich hatte auch früher drei Vornamen
ja.
und als ich dann meinen Namen im Standesamt geändert habe, meinte sie, wollen Sie jetzt wirklich nur einen? Und dann habe ich gesagt, ja, also ich habe einfach keine Idee für zwei weitere, aber ganz viele andere Transmänner, so gerade junge Transmänner, die heißen dann so Justus André,
ja.
Noah Finn,
ja.
Malte Milo.
Einmal die Top 10 der Vornamen.
Wirklich, und, oder Justin Tyler, so heißen die alle
ja.
und ich heiße nur Linus.
Ja. Ja. Das ist etwas, was ich so faszinierend finde, es ist wirklich nur ein ganz kleiner Aspekt, aber sich als erwachsene Person den eigenen Vornamen aussuchen zu müssen, ja auch.
Ja, ich finde, so ein Angebot sollte es für alle geben, dass man irgendwie, ich meine, was ist das für eine seltsame Idee, dein ganzes Leben mit einem Namen zu verbringen, den deine Eltern ausgesucht
ja.
haben.
Ja.
Und deshalb finde ich so die Option, mit 18 zu sagen, ich will damit weiterleben oder ich will ganz anders heißen, ist doch voll cool, also
ja.
für alle.
Ja, es ist mega cool, aber es ist doch, du musst dir doch die Haare geraufen, du musst doch crazy werden, wenn man sich denkt, okay, jetzt ist, der Termin ist übermorgen, ich muss
ja.
jetzt einfach einen Namen haben, mit dem ich da hingehe, den die da hinschreiben sollen.
Also ich hatte den Vorteil, dass ich habe nicht so viel drüber nachgedacht. Also
ja.
Linus war einfach da
ja.
und dann habe ich das gemacht und so. Und ich hatte in den letzten 4 Jahren irgendwie immer mal wieder Momente, wo ich gedacht habe, ach, der Name wäre auch schön gewesen.
Ja.
Also zum Beispiel hatte ich einen Kollegen, der
Justin
heißt,
Tyler.
Genau, Justin Tyler
gedacht.
Hätte ich
ja.
mich auch gerne genannt oder Justus André. ist jetzt zu spät, aber zum Beispiel ein Kollege von mir heißt Alvin
ja.
und das fand ich auch lange ganz schön.
Ja.
Und dann haben immer alle gesagt, Alvin von den Chipmunks.
Ja, denke ich auch sofort dran.
Und so, aber insgesamt bin ich zufrieden mit
ja.
Linus. Aber halt die am häufigste gestellte Frage ist halt Linus oder Linus.
Ja. Also. Und du sagst aber Linus.
Obwohl ich sag immer Linus.
Aber es ist ja der Peanuts. Linus ist ja eigentlich Linus.
Eigentlich. Ja. Und das fand ich ganz niedlich, weil als mein Postbote dann irgendwie mal bei mir geklingelt hat und Post abgegeben hat, hat er dann gesagt, wohnt hier ein Linus Giese? Ja. Ja, da bin ich. Aber ich finde beides schön.
Ja, das stimmt. In Köln ist der Name Linus bzw. Linus auch sehr populär, weil es einen gibt, der sich so nennt und der hat jahrelang die Talentshow im Tanzbrunnen gemacht. Tanzbrunnen ist ein Open-Air-Theater und da kann jeder auftreten, der will und singen und das war in Köln wahnsinnig populär. Also es war schon in den 50ern gab es das schon, da haben das die Leute geliebt und es hat sich so lange gehalten und jetzt macht das eben Linus, Linus Talentprobe und deswegen ist das in Köln, wenn man in Köln sagt, ich heiße Linus, denken die Leute sofort alle an die Talentprobe.
Ach, ich war jetzt schon lange nicht mehr in Köln, das werde ich dann mal ausprobieren. Und ich habe dann auch erst später erfahren, dass Linus ja wortwörtlich kommt, das irgendwie aus dem Griechischen
ja.
Und heißt dann übersetzt der Jammerer.
Oh wow.
Was ich auch so, naja, finde.
Der Name hat dich dann gefunden, sozusagen.
Ja, genau. Ja, das spiegelt einen Teil meiner Persönlichkeit wieder.
Ich verstehe. Aber das ist, also da, wenn ich jetzt schon überlege, dass ich mir einen Namen aussuchen würde, ich könnte das gar nicht. Es wäre eine Katastrophe.
Ja.
Ich würde einen Namen wählen, den ich einen Tag später 100% wieder ätzend finden würde.
Ja. Hast du mehrere Vornamen?
Nee, ich habe nur einen.
Okay.
Die haben, früher gab es die Tradition, dass die Kinder als Zweitnamen die Vornamen der Paten bekommen,
ja.
Ihrer Pateneltern. Und das haben meine Eltern bei meinem ältesten Bruder gemacht. Der hat dann als Zweitnamen Manfred bekommen. Und dann haben sie gesagt, das machen wir jetzt nicht mehr, Gott sei Dank. Ich würde nämlich dann Nils Heinz heißen.
Das wäre auch schön gewesen. Ne? Auch
eine besondere Verbindung.
Ja.
Aber dieser Cage ist dann an mir vorübergegangen.
Ja, Gott sei Dank.
Na, meine Tochter, die ist in Hamburg geboren.
Ja.
Und ich fand das so schade, weil ich immer so, ich liebe Köln sehr und hätte es eigentlich gern, wir hätten auch fast in Köln gewohnt, als meine damalige Freundin schwanger war, haben wir in Köln gewohnt und dann so kurz übergangsweise und dann haben wir da keine Wohnung gefunden und sind dann deswegen nach Hamburg gezogen, während sie noch schwanger war und dann ist unsere Tochter in Hamburg zur Welt gekommen. Das hat mir das Herz so ein bisschen gebrochen, dass sie in Hamburg geboren werden musste und deswegen heißt sie mit Zweitnamen Colonia, damit noch Köln irgendwie im Ausweis.
Das finde ich auch schön, wenn es dann auch so Geschichten gibt dahinter.
Naja, das finde ich auch gut, wenn man da irgendwas so zu erzählen kann. Aber das ist ein Aspekt, über den ich wirklich ewig lange nachgedacht habe. Also in deiner Geschichte, dieses Vornamen auswählen, das ist also für mich offensichtlich tausendmal aufregender, als es für dich gewesen ist.
Ja, das ist, ja. Es ist wirklich lustig, weil ich sonst über alles in meinem Leben extrem viel nachdenke und mir Gedanken mache. Aber bei diesem Aspekt habe ich das einfach, ich habe mich entschieden und das dann auch, ich habe auch manche irgendwie überlegen, probieren dann irgendwie 3 Wochen den einen Namen aus und 3 Wochen den anderen und dann gucken sie, wie der Name irgendwie mit dem Nachnamen zusammenpasst.
Ja.
Habe einfach gesagt, das ist jetzt Linus und dabei bleibe ich. Also.
Ja, Wahnsinn.
Weiß ich auch nicht, wie ich das gemacht habe.
Ja, es war halt einfach die ganze Zeit da, deswegen war es selbstverständlich irgendwie.
Ja, ich glaube schon.
Ja, faszinierend. Das finde ich echt, das ist etwas, da komme ich nicht drüber weg, wie du mir vielleicht gerade anmerkst, aber das finde ich richtig aufregend.
Ja, und das ist nämlich so lustig, weil ich sage immer, dass ich kein Bauchgefühl habe oder keine Intuition, auf die ich vertrauen kann. Und dann denke ich so, habe ich ja doch, weil sonst hätte ich ja nie irgendwie gesagt, ich heiße jetzt Linus.
Ja, ja.
Und ich entscheide mich dafür, weil irgendwas in mir hat ja gesagt, das ist jetzt richtig.
Ich glaube, es gibt niemanden, der keine Intuition hat.
Ja, wahrscheinlich, ne?
Das ist, glaube ich, ein Instinkt, ein Urinstinkt sozusagen.
Wir müssen nur lernen, darauf zu vertrauen.
Ja, das stimmt. Das auf jeden Fall. Das haben wir, glaube ich, sehr abgewöhnt bekommen.
Ja.
Darauf zu hören. Naja. Ja. Aber es ist eigentlich, ich kenne ganz viele Fälle, das ist eigentlich auch anekdotische Evidenz, aber ich glaube, mir sind in meinem Leben, bei mir oder bei anderen Menschen, mehr Fälle bekannt, wo es richtig war, aufs Bauchgefühl zu hören, als wo es ein Fehler ist.
Ja, das stimmt.
Also in der Regel ist man da, ist das wahrscheinlich das ehrlichere Gefühl als jedes andere.
Krieg meine Flasche nicht auf.
Zeig mal, vielleicht schaffe ich es.
Ich werde meiner Geschlechterrolle hier sofort
Grenze schafft es auch nicht. Doch, wow. Wenn sie hat es geschafft.
Aber yeah. Nur wegen meiner Vorarbeit.
Ja, absolut, das glaube ich auch. was ich auch noch interessant finde, es ist immer so, ich spreche dich auf Sachen an, über die du ja auch selber sprichst oder die du selber geschrieben hast.
Ja.
Wenn ich da irgendwie an irgendeinem Punkt zu weit gehe oder so, dann sag mir das bitte sofort, weil ich natürlich nicht hier irgendwie unhöflich sein will. Aber was ich auch noch, naja, sagen wir auf Platz 2 meiner Faszinationsliste nach dieser Namenssache, die eindeutig auf Platz 1 steht, ist Testosteron zu nehmen.
Ja.
Das finde ich auch schrecklich spannend.
Ja.
Weil da so viele Sachen eine Rolle spielen. Erstmal ist das ja etwas, was man nicht abbrechen kann, darf. Also was sozusagen, wenn du es nimmst, ist das doch irreversibel, oder?
Genau, also ich kann jederzeit aufhören, ja. Aber dann würden auch einige Veränderungen sich wahrscheinlich, also dann würde quasi, ich habe meine Gebärmutter noch, dann ja. würde mein Körper wieder anfangen, Östrogen zu produzieren, okay. Ja. Was im Moment unterdrückt wird durch das Testosteron.
Okay, verstehe. Also es ist nicht so, dass das sozusagen bleibt, weil du es schon genommen hast, sondern du musst es quasi immer zuführen.
Genau, also ich glaube, manche Sachen bleiben einfach, also ich glaube, die Stimme wird bleiben, aber ich muss, wenn ich das möchte, muss ich es bis an mein Lebensende nehmen.
Ja, verstehe. Du hast das ja auch, als du angefangen hast, das zu nehmen, hast du es ja auch geschrieben, ich glaube auch auf deinem Twitter-Account oder so,
ja.
So jetzt heute geht's los und so, sehr, sehr aufgeregt.
Unglaublich aufregend.
Ja, aber erzähl doch mal davon, wie das war, das so zum ersten Mal zu nehmen.
Ah, das war im Februar 2008. Und,
du bist gut mit Daten merken.
Ich habe ein wirklich gutes Gedächtnis.
Du vergisst wahrscheinlich auch keine Geburtstage oder so. Ich vergesse jeden Geburtstag.
Ja, ich behaupte mal, ich vergesse keine. Genau, und ich habe einfach, ich hatte eine Praxis in Berlin gefunden, wo ich das Testosteron dann bekommen konnte. Also dafür geht man zum Endokrinologen.
Endokrinologen.
Da kannst du das ist einfach ein Doktor, der sich um Hormone kümmert. Ah, okay. Wenn du zum Beispiel Diabetes hast oder was mit der Schilddrüse oder so, kannst du dort auch hingehen.
Okay.
Und ich bin wegen dem Testosteron hin. Und dann musste ich mich zum Beispiel entscheiden, möchte ich die Spritze oder das Gel. Also es gibt halt 3 unterschiedliche Arten, Testosteron zuzuführen. Also entweder gelst du oder du kriegst alle 12 Wochen eine Spritze von der Arzthelferin in den Oberschenkel.
Ja.
Oder du kriegst alle 4 Wochen die kleine Spritze und die kannst du dir selber setzen.
Na, verstehe. Sehr interessante Optionsauswahl.
Ja. Und ich habe mich damals für die 12 Wochen Depotspritze entschieden, weil ich auch irgendwie so das Gefühl hatte, ich möchte jetzt sofort Veränderungen. Und ich hatte so im Internet gelesen, die schnellsten Veränderungen gibt es, wenn man diese Spritze nimmt. Und dann habe ich irgendwie die erste Spritze bekommen und das ist halt so eine ölige Lösung, die halt so in den Oberschenkel-Gesäßmuskel gespritzt wird und das dauert so 1 Minute. Also das wird halt sehr langsam reingestochen. Ach, krass. Und dann ist das irgendwie so danach, als hätte dich irgendwie ein Pferd getreten.
Ja.
Also es zwiebelt dann so im Oberschenkel. Und dann sind einfach in den 3-4 Wochen danach dann die ersten Veränderungen eingetreten. Und das war irgendwie so ein unglaublich spannender und aufregender Prozess für mich, weil, also ich habe ja sowas noch nie vorher gemacht und ich habe mich vorher irgendwie informiert und mein Arzt hat mich irgendwie, soweit es geht, aufgeklärt, aber trotzdem war ich dann irgendwie teilweise auch irgendwie überfordert damit, was so mit meinem Körper, also auch nicht nur mit meinem Körper, sondern auch so mit meiner Psyche passiert, weil sich da ja schon total viel verändert.
Ja.
Und ich glaube, das Erste, was so losging, ist, dass die Haare anfingen zu wachsen. Also so, du kriegst dann ja überall Haare, so auf dem Handrücken und auf den Schultern, so, sie wachsen irgendwie überall. Und dann ist meine Stimme tiefer geworden. Das ist irgendwie so nach 4 Wochen passiert, dass ich gemerkt habe.
Das ist tatsächlich sehr schnell.
Ja, das ist wirklich sehr schnell, dass ich irgendwie so Halsschmerzen hatte und dann gemerkt habe, so, ich komme jetzt in den Stimmbruch.
Ja.
Das waren so die ersten Veränderungen, die ich wahrgenommen habe.
Das ist ja erstmal unfassbar aufregend.
Das war unfassbar aufregend und es war etwas so, wo ich unfassbar drauf gewartet habe oder was für mich unglaublich wichtig war, weil ich irgendwie, als ich mein Coming Out hatte, bin ich nach Berlin gezogen, habe angefangen in der Buchbox zu arbeiten und wurde von den meisten Menschen dort als Frau wahrgenommen, weil ich ja noch gar keine hormonellen Veränderungen hatte.
Ja.
Und ich hatte so das Gefühl, jetzt je schneller Veränderungen kommen, desto eher hört das auf, dass die Menschen irgendwie, also im Buchladen kann, sagen ja ganz viele Leute sowas wie, lass das mal bei der Frau einpacken, ja, oder geh mal zu der Tante an der Kasse. Ja. Das heißt, ich hatte so mehrmals am Tag Situationen, wo ich irgendwie so schmerzhaft daran erinnert wurde, dass mich andere Leute nicht so wahrnehmen, wie ich mich selber wahrnehme.
Dieses Passing.
Genau.
Nennt man das, glaube ich.
Ja. Und deshalb hatte ich so unglaublich hohe Erwartungen und Hoffnungen dann an das Testosteron, weil ich gehofft habe, dann bessert sich das so, ja, dann passiert mir das nicht mehr so häufig.
Dass du als Mann gelesen wirst.
Genau, dass, ja, ich dann irgendwann endlich so als Mann gelesen werde.
Ja.
Ja.
Und das ist dann tatsächlich auch passiert, oder?
Ja, also ich glaube, jetzt passiert es mir nur noch wirklich so ganz, ganz selten.
Ja.
Aber letzte Woche hatte ich so eine Situation, wo dann der DPD-Paketbote in den Buchladen kam und dachte, und Sie sind Frau? Und dann habe ich gesagt, nee, ich bin Herr.
Ja.
Und dann denkt mein Kopf aber irgendwie auch sofort, ja, bin ich selber schuld, weil ich diese pinke Maske trage, die pinken Haare habe, meine Fingernägel lackiert.
Naja,
und dann denke ich, aber so will ich gar nicht denken, naja, weil, also, keine Ahnung, aber ich bin es einfach nicht mehr gewöhnt mittlerweile, deshalb hat es mich.
aber das ist ja cool, so, das ist ja voll gut.
Ja, aber ich glaube, ich bin auch mittlerweile so selbstsicherer geworden. Ich hätte mich irgendwie vor 3 Jahren nie getraut, meine Haare pink zu färben.
Ja.
Oder mir die Fingernägel zu lackieren,
ja,
weil ich so gedacht habe, ich möchte jetzt wirklich alles tun, damit Menschen mich als Mann wahrnehmen.
Ja.
Und dafür muss ich irgendwie besonders männlich sein.
Naja, verstehe. Das verstehe ich total.
Und ja, und ich darf mir quasi nichts mehr erlauben, was irgendwie von der Gesellschaft als unmännlich wahrgenommen werden könnte.
Ja. Auf eine seltsame Art kann ich das zum gewissen Teil nachvollziehen. Ich habe in München studiert und habe da auch gelebt ein paar Jahre. Und bin jedes Mal ab einem gewissen Punkt, wann immer ich einen Zug genommen habe und vom Hauptbahnhof gefahren bin, von der Polizei kontrolliert worden.
Ja.
Jedes Mal. Immer verdachtsunabhängige Personenkontrolle und dann, was haben Sie in den Taschen? Ich so, Müll und mein Portemonnaie. Und ja, lassen Sie mal schauen und so. Und aber wirklich so, dass ich dann irgendwann gedacht habe, so, das kann doch nicht sein. Wieso werde ich einfach jedes Mal kontrolliert?
Ja.
Und dann habe ich auch irgendwann mal gefragt, warum kontrollieren Sie mich eigentlich jedes Mal? Er sagte, ich habe Sie noch nie kontrolliert. Ich sage, ja, aber alle Ihre Kollegen haben mich, jeder hat mich ja schon einmal kontrolliert. Und dann hat er gesagt, ja, Sie sehen halt interessant aus. Und ab da habe ich alles getan, um so spießig wie möglich auszusehen.
Ja,
weil ich
aber
da,
schlimm, dass man so denkt.
Ja,
ne?
Das, ja, ist doch bescheuert.
Eigentlich schon, ja, ja.
Das ist, also diese Akzeptanz von außen, die kann einen so verrückt machen, das ist wirklich,
ja,
der Wahnsinn.
Und ja, und ich
eigentlich sollte sie es nicht.
Eigentlich sollte sie es nicht, aber ich habe wirklich so bestimmt 2,5 Jahre gebraucht, um mich so von diesen Erwartungen zu lösen und einfach zu sagen, so, ich mache jetzt mein Ding und was mir gefällt. Und dann, es ist jetzt irgendwie so 2 Jahre her, dass ich mich mit 2 anderen Transmännern in der Küche zusammengesetzt habe und dann haben wir so uns gegenseitig die Fingernägel lackiert. Und das war zum Beispiel so ein ganz schöner Moment.
Ja.
Ja.
Auch wieder so ein, hast du dir wahrscheinlich auch das genaue Datum gemerkt?
Es war irgendwann so im Oktober. Ja.
Ja, aber das, und ist, hast du auch so, also so, so, sagen wir mal, das größte Klischee, das mir als erstes einfällt, wenn ich über Testosteron nachdenke, ist natürlich, wenn man auch bei so Typen von Testosteronüberschuss spricht,
mhm,
ist Aggressivität, Wut, unkontrollierbare Gefühlsausbrüche und so. Hast du sowas auch festgestellt?
Nee, also ich bin wirklich sehr sanft und zurückhaltend, würde ich sagen. Ich glaube, was ich irgendwie, ich sage auch manchmal so, ich bin gar nicht wütend, also es bricht irgendwie so selten auf. Was ich aber schon irgendwie bemerkt habe, ist, dass ich manchmal so das Gefühl hatte, so ich neige zum Mansplaining und mich dann gefragt habe, ob das irgendwie so vom Aufwand des Testosteron kommen könnte irgendwie, dass ich dann so, ich hatte mal so eine Situation vor dem Fahrstuhl, wo eine Frau vor dem Fahrstuhl stand und dann bin ich dann zum Knopf gegangen und habe gedrückt, weil ich gedacht habe, vielleicht kriegt sie das nicht ohne mich hin.
Ja.
Und so, also bei solchen Sachen habe ich mich dann irgendwie so ertappt, dass ich gedacht habe, oh, das ist jetzt echt unangenehm. Oder wenn meine Kollegin kommt und sagt, oh, ich habe Donuts mitgebracht, dass ich dann sage, nee, das sind keine Donuts, das sind Cupcakes. Und
so, ja, aber wenn sie ja Cupcakes sind, dann
ja, schon. Ja, also dann haben auch manchmal so Leute gesagt, oh, Linus, du bist so ein Mansplainer. Und
aber
so.
Am Ende des Tages, vielleicht bist du auch einfach nur ein Klugscheißer.
Ja, vielleicht bin ich auch nur das.
Ja.
Ja. Ja, also so Aggressivität habe ich gar nicht an mir beobachtet, wobei gar nicht stimmt auch. Also zum Beispiel heute ist jemand an mir vorbeigelaufen auf dem Bürgersteig,
ja,
und hat einfach nicht Platz gemacht. Und dann, ja, bin ich so gegen ihn gerempelt, weil ich gedacht habe, ich sehe jetzt gar nicht ein, aus dem Weg zu gehen, nur weil er denkt, irgendwie ihm gehört dieser Bürgersteig und so. Und sowas hätte ich irgendwie früher nie, also da war, habe ich mich dann auch geärgert. Und sowas kenne ich nicht von mir. Also das muss dann irgendwo anders herkommen.
Ja.
Und ich glaube, so eine der krassesten Veränderungen so auf dieser Ebene war für mich, dass ich nicht mehr gut weinen kann. Also,
ach, wirklich?
Ja.
Sehr interessant.
Ich habe jetzt so in den letzten 12 Monaten einmal geweint.
Ja.
Und ich konnte früher sehr gut und sehr viel weinen. Gerade als ich noch so meine Periode bekommen habe, habe ich so, irgendwie saß ich immer so 2 Tage vorher im Bus und bin dann so urplötzlich in Tränen ausgebrochen. Ja. Und dann hatte ich 2 Tage später meine Tage und habe gedacht, ach ja, das ist die Erklärung. Und das funktioniert einfach nicht mehr. Das ist so, ich fühle mich irgendwie traurig und dann merke ich so irgendwie, dass ich das alles so ganz eng wird, aber dann passiert nichts.
Ja.
Und das finde ich schlimm.
Das ist ja faszinierend, aber das ist ja das ist ja, aber glaubst du, das kann das mit Testosteron zu tun
haben? Ja, also das berichten viele. Oder wirklich? Was heißt viele? Aber einige Transmänner berichten das, dass sie auch nicht mehr gut weinen
aber
können.
Aber ich bin zum Beispiel eine totale Heulsuse. Ich weine mittlerweile bei Liedern. Ich bin so ein sentimentaler.
Dann musst du vielleicht mal deinen Testosteronwert überprüfen lassen.
Ja, vielleicht. Aber das wäre ganz faszinierend. Das müsste ich wirklich mal machen. Kann ich das auch beim Endokrinologen?
Kannst du mal machen. Ja.
Cool, das mache ich mal. Da gehe ich mal.
Nee, ich habe einfach so manchmal so Angst, so ich will nicht so ein abgestumpfter Cis-Mann sein. Klar, also ich will ja noch fühlen und weinen und irgendwie so. Also das finde ich manchmal schade.
Ja. Ja, das ist wirklich faszinierend. Das ist ja sozusagen, dass deine Sorge ist, dass du dadurch so ein bisschen den Zugriff auf die Gefühle verlierst.
Ja, schon. Also meine Sorge ist irgendwie, dass ich so ein bisschen abstumpfe, weil ich einfach keinen Zugriff mehr auf irgendwie diese Traurigkeit habe oder einfach diese Gefühle in mir.
Ja. Aber du würdest damit Milliarden von Arschlochmännern entlasten, weil sie nicht mehr dafür verantwortlich wären, so scheiße zu sein.
Deshalb spreche ich da auch nicht so viel drüber. Ja. Ja, aber das treibt mich schon manchmal um, dass ich irgendwie so, und jetzt habe ich tatsächlich so, ich habe jetzt irgendwie vor 3 Wochen oder so mich entschieden, dass ich von meiner Spritze auf das Testogel wechsle.
Wie muss ich mir so ein Gel vorstellen? Das nehme ich ein oder was? Oder?
Genau, also das Gel, ich bekomme im Moment 4 Hub, sagt man. Also ich drücke 4-mal da drauf und dann mache ich das hier hin und hier hin und so an die Seiten. Also man muss das irgendwo hinschmieren, wo keine Haare sind. Das ist halt nicht so einfach.
Ja.
Und dann muss man so 3 Minuten warten und dann ist es eingezogen.
Ist das ja crazy. Also damit gibt man dann quasi das Testosteron an den Körper ab mit diesem Gel.
Damit führt man das Testosteron.
Kann ich das nicht einfach in die Hände schmieren?
Nee, das muss schon irgendwie dann so da über die Haut eindringen. Ja. Und dann musst du dir auch die Hände waschen, weil wenn du zum Beispiel irgendwie Kinder hast oder Haustiere und dann dir die Hände nicht wäscht und irgendwie das Haustier anfährst, dann kann sich dann das Testosteron auf das Haustier übertragen.
Das ist ja, wow.
Oder halt auf das Kind oder so. Ne? Und das möchte man ja nicht immer. genau, und ich habe irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, dass, oder ich habe irgendwie so den Gedanken dahinter, dass wenn ich das Gel benutze, dass ich mehr so steuern kann, wie viel Testosteron brauche ich eigentlich, um mich wohlzufühlen. Mhm. Weil bis dato habe ich immer alle 12 Wochen diese Spritze und habe gar nicht darüber nachgedacht, so geht es mir eigentlich gut damit? Mhm. Und eigentlich ging es mir nie gut damit, weil ich in den ersten 3 Wochen war es zu viel Testosteron und in den letzten 3 Wochen zu wenig. Ja, und dann gab es in der Mitte so ein Intervall, wo ich gedacht habe, ah, jetzt fühle ich mich ganz in Ordnung.
Ja.
Und das versuche ich jetzt halt so ein bisschen irgendwie rauszufinden. Brauche ich überhaupt so viel Testosteron oder kann ich vielleicht wieder anfangen zu weinen, wenn ich ein bisschen weniger Testosteron nehme und so. Und das finde ich jetzt so einen ganz spannenden Prozess.
Ja, das ist wirklich sehr interessant. Das ist ja gerade diese Option. Also sozusagen, du hast ja gesagt, es gibt die 12-Wochen-Spritze, die kriegt man vom Arzt, die 4 Wochen zum selber Spritzen und das Gel.
Genau.
Und der Nachteil vom Gel ist aber, dass da quasi am wenigsten oder dass es am wenigsten wirkt.
Ja,
oder?
Es gibt so irgendwie Gerüchte, dass es langsamer braucht beim Wirken. Und ich glaube, für viele Menschen ist ein Nachteil, dass du musst halt jeden Tag dran denken.
Ah, ja.
Also du musst es jeden Tag etwa zur ähnlichen Zeit eincremen.
Ja.
Also ich mache es jetzt morgens, das heißt, ich muss jeden Morgen ungefähr um 8 Uhr daran denken, dass ich dieses Gel benutze.
Und macht man dann ein bisschen wie Zähne putzen wahrscheinlich.
Genau, ein bisschen wie Zähne putzen, man braucht so eine Routine. Aber ich glaube, das ist für viele so, dass sie denken, oh, das ist leichter, irgendwie alle 12 Wochen diese Spritze zu bekommen, statt jeden Tag dran zu denken.
Verstehe.
Und diese 4 Wochen Spritze finde ich ganz interessant, aber ich habe echt Angst davor, mir selber.
Ja, selber spritzen können die auch nicht, das finde ich auch heftig. Also ja, kann man sich wahrscheinlich auch dran gewöhnen, aber, ja, aber das wäre quasi auch meine letzte Option, die ich da wählen würde. Ja, das ist sehr, sehr faszinierend. Also es bleibt auch jetzt nach unserem Gespräch noch Platz 2 meiner Faszinationsrangliste, was dieses Thema betrifft. Ihr habt ja diesen Buchladen zusammen gegründet, She Said, so quasi im Kollektiv irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, also gegründet wurde er von Emilia von Senger, ja, und das ist auch ihr Kapital, was da drin steckt, aber wir arbeiten alle sehr eng zusammen und wollen, glaube ich, auch irgendwann in der Zukunft vielleicht ein Kollektiv daraus machen.
Naja, und genau, damit hast du eigentlich schon die Frage beantwortet, weil natürlich die Idee ja wäre, wie gesagt, du hast mal irgendwann Bilder getwittert, da bist du, glaube ich, gerade umgezogen und hast dann die ganzen Bücher gezeigt, die umziehen müssen irgendwie, ja, was nicht wenige sind.
Nee, das stimmt.
Also, ja. Irgendwann hast du mal gesagt, jetzt so 1000 Bücher, ist das, wie viele sind es mittlerweile?
Es sind irgendwie mittlerweile, glaube ich, so 10 volle Billigregale. Also voll heißt wirklich, dass die dann auch oben drauf liegen und ja, doppelt im Regal stehen. Ja. Und dann stapeln sie sich auch so auf dem Fußboden, ja, drumherum.
Ist denn da irgendwann die Idee, auch mal einen ganz eigenen Buchladen zu haben und zu verantworten? Und
ich glaube, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt nach dieser Erfahrung, also ich bin total gerne bei She Said,
ja,
aber es kostet unglaublich viel Kraft und Energie.
Ja.
Ich habe vorher nur so 9-to-5-Jobs gehabt, wo ich meine Schicht gearbeitet habe, ja, und wenn ich danach nach Hause, habe ich keinen Gedanken mehr daran, ja, verschwendet. Und ja, das ist jetzt komplett anders. Also ich denke ständig daran. Und wenn ich irgendwie in der Bahn sitze, beantworte ich E-Mails.
Ja.
Und wenn ich jetzt irgendwie nach Hause fahre, gucke ich nochmal in der Warenwirtschaft, wie viel wir heute eingenommen haben und ob meine Kolleginnen auch die Bestellungen rausgeschickt haben und so. Also ich kann mich gar nicht davon lösen. Und ich glaube, ich möchte nicht so viel Lebenszeit in ein Projekt stecken, weil ich glaube, dann hätte ich so das Gefühl, mir würde die Zeit für was anderes fehlen.
Ja.
Das würde mich, glaube ich, daran hindern, so jetzt meinen komplett eigenen Buchladen zu gründen, weil du musst ja an so viele Sachen denken.
Ja,
also
ja,
Buchhaltung,
ja,
das ganze Finanzielle und so. Und das wäre, glaube ich, einfach, also ich finde es jetzt schön, so ein bisschen mitzugründen und so viel Verantwortung zu haben, aber ich glaube, einen eigenen Buchladen nicht.
Ja, aber du bist jetzt Anfang 30.
35.
Entschuldigung, Mitte 30, Entschuldigung.
Ich gehe auf die 40 zu, quasi. Ja,
ich werde in 2-3 Wochen, bin ich Mitte 40.
Oh, krass. Vor.
Ja. Ich gehe steil auf die 50 zu, das darf man gar nicht laut aussprechen. Aber ich meine, du bist jetzt Mitte 30 und du hast ja auch quasi dein Leben endlich vor ein paar Jahren in die Richtung gebracht, in die es schon die ganze Zeit sollte. Kannst du dir nicht vorstellen, dass irgendwie so Rentner-Linus mit Ende 60 irgendwo in so einem kleinen Dorf in der Lüneburger Heide oder keine Ahnung, in Irland oder in Schottland da irgendwie so einen kleinen Bücherladen hat?
Also ich sag nicht nein. Also ja, es gibt zum Beispiel so einen kleinen Buchladen hier, Prenzlauer Allee, Danziger Straße. Das ist so ein Antiquariat, das heißt die Geisterschmiede.
Ja.
Und das wird von einem Mann betrieben, der einfach damit, das ist einfach, da kannst du dich kaum bewegen drin.
Crazy Book Man,
ja, so also das sind alles antiquarische Bücher und ich war da einmal drin und habe den Fehler begangen, dass ich meinen Rucksack aufgelassen habe und als ich mich umgedreht habe, habe ich dann so einen Stapel neben mir umgeworfen und das ist irgendwie so, sowas könnte ich mir vielleicht schon so vorstellen, ja, irgendwie. Ich könnte auch einfach meine Wohnung in einen Buchladen umwandeln vielleicht, also ich sag nie und ich habe auch wirklich so eine, also ich mag Berlin, aber mir ist Berlin auch häufig zu voll, muss ja, ich sagen. Und ich war jetzt eine Woche an der Ostsee am Stettiner Haff und da fahre ich, das habe ich jetzt zum zweiten Mal gemacht, da fahre ich immer nach Altwarp. Das ist so der letzte Ort vor der polnischen Grenze.
Ja.
Und da gibt es nichts außer Gregors Fischgaststätte, einen pommerschen Landmarkt und ein Strandcafé. Und wenn man da so spazieren geht, begegnet man so 4 Leuten mit Hund.
Ja.
Und das könnte ich mir schon vorstellen, da hinzuziehen.
Da hätte so mein Buchladen auch noch Platz.
Ich finde, ich könnte auch noch so Linus Buchladen.
Ja. Und Linus Schmöker-Ecke.
Genau. Ja, also da würde ich nicht Nein sagen.
Ja. Stimmt, bei Antiquariat ist es ja eh unproblematischer, weil man eben nicht diese Warenlieferungshassel und sowas alles
ja,
hat.
Ja, genau.
Ja.
Ja.
Ich habe, wir waren auch an der Ostsee, das habe ich an der Ostsee entdeckt, mit Maria, mit meiner Frau, da sind wir an die Ostsee gefahren und kurz bevor man über die Brücke fährt nach Rügen, ist mir ein Schild aufgefallen irgendwo oder eine Ampel, irgendwo so ein Flyer für ein Antiquariat. Und ich liebe auch Antiquariate, weil man da oft tolle Sachen findet. Und dann habe ich gesagt, lass uns da mal hinfahren. Ich so, ja, okay und so. Und dann sind wir ewig durch die Pampa gefahren, wirklich, also wo man gedacht hat, wo sind wir denn jetzt? Hier ist ja gar nichts mehr. Und dann in einen Wald rein. Und in dem Wald war dann irgendwann das Schild, hier links abbiegen. Und das ist wirklich so wie dieses, wie, ich weiß nicht, ob du dieses Meme kennst, wo so ein Kellereingang ist, wo so Free Hugs drüber steht. Und so ähnlich hat sich das angefühlt.
Ja.
Es war so ein bisschen so, okay, hier ist ein Buchland. Und dann kommt man auf so eine Lichtung und da ist dann eine riesengroße Hofanlage und auf der so verschiedene Wohneinheiten sind. Und als großes zentrale Haus. Und da steht dann eben, hier ist das Antiquariat. Und dann geht man da rein und dieses Haus platzt vor Büchern. Das Haus ist auch ein sehr renovierungsbedürftigen Zustand. Mhm. Also es gibt ganz viele Ecken, wo die Bücher auch einfach nass geworden sind und so, weil es durchs Dach tropft. Aber da stapeln sich an allen Ecken Enden und du kommst unten rein und gibt es einen riesen Saal mit einem großen, mit so Regalen in der Mitte, wo überall Bücher, Bücher, Bücher und dann denkst du so, okay, und dann gehst du in den ersten Stock und dann ist da nochmal genauso viel. Da sind bis unters Dach ist dieses Haus voll mit antiquariarischen Büchern, die keiner mehr so richtig pflegt. Man sieht, es gibt so zwei, drei Ecken, wo sie mal versucht haben, es thematisch zu ordnen, aber dann auch wieder zwei Ecken weiter aufgegeben haben und so. Es ist crazy und es ist sehr, sehr beeindruckend. Und was ich dann da gelernt habe, was ich dann noch beeindruckend fand, ich habe nämlich dann irgendwann, gehe ich so ins nächste Zimmer rein, gucke da auch wieder in die Bücherregale und plötzlich sagt irgendwer was. Und ich so, das war noch jemand mit mir im Raum? Das ist mir nicht aufgefallen. Und da saß so ein älterer Typ am Computer. Und der hat mir dann noch ein selbstgemachtes Heft verkauft, das er da irgendwie selber rausbringt. Und da habe ich dann gelernt, dass dieser Bücherhof quasi, dass er durch den Verkauf der Bücher finanziert, dass er da Leute leben lässt, die nicht so richtig wissen, wo sie hin sollen.
Oh, das finde ich schön.
Ja, die entweder irgendwie gerade von der Familie rausgeschmissen wurden, die versuchen von der Sucht loszukommen, was auch immer. Alles so ein bisschen so Gestrandete und die lässt er alle da wohnen, die sollen da ein bisschen mit anpacken am Hof und so, aber keine Verpflichtung oder so. Und manchmal sind die auch einfach wieder weg und manchmal kommen sie wieder und manchmal nicht und so. Und das fand ich irgendwie total gut. Das war sehr, ich glaube, der Typ war auch, der hatte sowas Sozialarbeiteriges, aber auch so ein bisschen, achtet jetzt nicht mehr so richtig auf sich, weil das da wahrscheinlich auch nicht muss und so. Aber er war trotzdem total nett und hat irgendwie erzählt und so. Und das fand ich einen wirklich super seltsamen, weirden Ort.
Ja, das klingt schön. Also sowas könnte ich mir auch für mich vorstellen.
Ja.
Wenn ich dann irgendwann 60 bin. Falls es dann unsere Welt noch gibt, so klimawandelmäßig und so. Aber ich glaube so, also ich würde gerne was mit Büchern machen, aber ich kann mir auch mittlerweile irgendwie, manchmal denke ich so, ich kann mir auch noch was ganz anderes vorstellen. Also ich glaube so, mein anderer Traum, den ich habe, wäre wirklich so noch konkreter irgendwie Jugendliche beraten, die trans sind und ihnen irgendwie helfen. Also das ist irgendwie auch noch so ein großer Anteil in mir, wo ich denke, darauf hätte ich irgendwie Bock oder da könnte ich irgendwie, denen könnte ich vielleicht irgendwie was geben. Und weil ich irgendwie auch jetzt so bei den Lesungen, die ich hatte, festgestellt habe, es gibt so viele Jugendliche, die Bedarf haben und die irgendwie, weiß ich nicht, Hilfe bräuchten. Und da denke ich manchmal so, da würde ich gerne was zurückgeben. Und ob ich jetzt nochmal so soziale Arbeit studieren sollte oder keine Ahnung was, aber das ist auch noch irgendwie was anderes, was ich manchmal so im Hinterkopf habe.
Ja, vor allem so eine breiter angelegte Hilfe. Ne? Also es gibt natürlich in Großstädten das ein oder andere Beratungsangebot, aber jeder Jugendliche, der in einer Kleinstadt lebt und irgendwie trans ist, der ist lost sozusagen.
Ja, ich war jetzt in Magdeburg, was jetzt ja auch ja keine Kleinstadt ist, aber da wird gerade eine Transberatung aufgebaut, weil da nichts ist und da ist so ein hoher Bedarf und da waren ganz viele junge Menschen bei meiner Lesung, die und dann haben wir danach irgendwie zusammen, in Magdeburg hat auch nichts mehr auf, nach 20 Uhr haben wir dann so an so einem Brunnen gesessen und uns unterhalten und da habe ich so gedacht, ach, ist das irgendwie... Es ist irgendwie auch erfüllend oder so etwas kann auch erfüllend sein.
Ja.
Ja.
Eine große Frage habe ich noch.
Und noch eine große.
Ja, eine große Frage habe ich noch. Jetzt haben wir festgestellt, du liebst Bücher, du lebst Bücher, deine Matratze liegt auf Buchgestellen, so in etwa. arbeitest als Buchhändler auch schon sehr lange, hast dann Germanistik studiert, alles dreht sich irgendwie um dieses große Thema Bücher. Bist ja vor allem begeisterter Leser, führst ja auch, glaube ich, sogar immer noch deinen Blog.
Nicht mehr ganz so regelmäßig, aber ich versuche es.
Ja. Ja. Du machst ja auch regelmäßig so Listen, wo du so zum Beispiel auch eben sagst, welche guten queeren Bücher es für Kinder zum Beispiel gibt.
Ja,
und so.
Ich versuche gerade auch auf Instagram so viele queere Kinderbücher vorzustellen.
Ja. Ja. Ja, das ist eine sehr wichtige Arbeit, die du da machst. Also man sieht, um Bücher dreht sich bei dir alles. Jetzt hast du das erste Mal ein Buch geschrieben und veröffentlicht. Ja. Das ist jetzt ein Jahr her, das ist ein guter Zeitpunkt, um mal so ein bisschen so ein Resümee zu ziehen, so ein Fazit zu ziehen. Glaubst du, dass du in die Richtung noch mehr machst, hast du noch Lust, mehr zu schreiben, oder hat dich das zumindest, was die Autorenseite betrifft, so desillusioniert, die Erfahrung, dass du sagst, oh nee, Bücher schreiben muss ich mir doch nicht mehr antun?
Nee, das auf gar keinen Fall. Also ich glaube, ich könnte mir schon vorstellen, also manche wünschen sich ja so etwas wie Ich bin Linus 2. Ja. Also weil ja auch tatsächlich so seitdem
Ich bin immer noch Linus.
Genau, so, ich bin immer noch Linus. So seit ich das Buch abgegeben habe, ist ja auch nochmal irgendwie so krass viel passiert. Irgendwie ich hatte jetzt noch im Januar meine Mastektomie, also die Entfernung der Brust und so. Das war auch für mich so ein einschneidendes Erlebnis und im wahrsten Sinne des Wortes. und so, also darüber denke ich manchmal nach.
Ja.
Und so, ich habe viele Ideen. Ich könnte mir auch vorstellen, ein Kinderbuch zu schreiben oder ein Jugendbuch.
Ja.
Ich habe auf jeden Fall Lust, aber ich merke auch, dass es für mich irgendwie nicht funktioniert, im Buchladen zu arbeiten und zu schreiben. Also ich habe nicht genug Kapazität an den meisten Tagen, um irgendwie erst zu arbeiten und dann noch irgendwie über ein Buch nachzudenken und so. Aber ich glaube, ich würde mich freuen, nochmal was zu schreiben. Und ich habe einfach so, ich habe, glaube ich, vor der Buchveröffentlichung irgendwie wenig darüber nachgedacht, irgendwie, was es so für Rückmeldungen geben könnte oder wie das die Menschen erreicht. Und ich habe jetzt gerade so im Sommer, jetzt waren viele Menschen bei uns im Buchladen, die extra irgendwie aus anderen Städten nach Berlin gereist sind, um mich dann dort zu treffen. Ja. Da war zum Beispiel auch ein Transjunge, der war 16 und der ist mit seiner Mutter nach Berlin gefahren und hatte dann so Ohrringe in den Farben der Transflagge und war so total aufgeregt, mich zu treffen.
Ja.
Was für mich mal so unvorstellbar ist. Und ich habe das, eine unserer Stammkundinnen ist Caroline Ehmke und ich habe ihr das am Freitag erzählt, dass jemand total aufgeregt war, mich zu treffen, da meinte sie so, ja, ich bin auch aufgeregt, dich zu treffen und ich bin aber aufgeregt, sie zu treffen und so, dass jemand irgendwie das so, also nach Berlin kommt und sich freut, mich zu sehen, das irgendwie hätte ich mir, glaube ich, nicht vorstellen können oder widerspricht häufig so dem eigenen Bild, was ich von mir habe, und ich habe einfach unglaublich viele Rückmeldungen von jungen Menschen, von Jugendlichen bekommen, so irgendwie 13, 14, 15, die gesagt haben, so ihnen hat das Buch unglaublich viel gegeben oder ihre Eltern haben es gelesen oder sie haben sich mit diesem Buch bei ihren Eltern geoutet, und das weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde gerne nochmal irgendwie etwas schreiben, was vielleicht irgendwie so ein, also irgendwie hilft, einen Effekt hat, sei es ein Kinderbuch oder ein Jugendbuch.
Mhm.
Und weil ich schon das Gefühl habe, irgendwie mir haben Bücher sehr viel gegeben, und ich würde gerne irgendwie durch das, was ich schreibe oder mache, auch etwas zurückgeben.
Ja. Kannst du quasi eine deine Version von Vielleicht lieber morgen schreiben?
Ja, zum Beispiel. Ah, ja. Also, weil es auch einfach viel zu wenig gibt.
Ja.
Also ich habe jetzt auch, als ich eine Woche an der Ostsee war, habe ich ein Buch übersetzt von Alok. Alok ist eine nicht-binäre Person, auch sehr bekannt auf Instagram, und hat ein Buch geschrieben, das heißt Beyond the Gender Binary.
Ja.
Und das wird jetzt auf Deutsch erscheinen. Und es gibt auch ganz viele tolle englische Jugendbücher mit trans- und nicht-binären Charakteren, die alle noch nicht übersetzt sind.
Ja.
Sowas könnte ich mir auch vorstellen, irgendwie zu gucken, findet man dafür irgendwie deutsche Verlage? Kann man davon noch mehr zugänglich machen für Jugendliche, die einfach so Repräsentation brauchen und Bücher brauchen und so? Und da sehe ich vielleicht irgendwie so ein bisschen meine Aufgabe.
Ja. Das ist eine riesengroße, aber super wichtige Aufgabe. Und ich bin froh, dass du die freiwillig übernimmst.
Ja.
Und dass du sagst, lass uns das machen.
Ja.
Finde ich total gut. Ich, wie gesagt, ich kann das alles irgendwie nachvollziehen. Also auch dieses, als Kind in der Bibliothek, ich war früher bei uns auch immer in der Bibliothek, ich weiß heute noch, wie da der Teppich riecht,
ja,
und sich anfühlt, irgendwie, weil ich da so oft am Boden gesessen habe, vor irgendeinem Regal, weil ich gerade irgendwie was Interessantes gefunden habe oder so. Und ich habe bei uns in der Bibliothek gab es immer einen Korb, wo man Bücher kaufen konnte, die sie quasi rausgeschmissen haben, mhm, so für 50 Pfennig oder so. Und es war für mich das Geilste, ein Original-Bibliotheksbuch in meinem Besitz zu haben. Es hat sich so besonders angefühlt, noch mit dem Sticker hinten drauf und so. Ja. Also diese Bücherliebe teile ich unbedingt auch mit dir und ich bin ganz happy, dass das jetzt endlich geklappt hat, dass wir beide uns mal kennengelernt haben.
Ich auch.
Und bin ganz glücklich, dass du heute mein Gast gewesen bist und würde mir wünschen, dass du irgendwann mal wiederkommst und wir dann uns darüber unterhalten, was in der Zwischenzeit alles passiert ist.
Ja, das würde mich auch freuen und hoffentlich ist dann viel passiert.
Ja, absolut. Nur Gutes wünsche ich
Gutes.
Dir. Nur Gutes. Vielen Dank, dass du heute da warst, lieber
Danke
Linus.
Für die Einladung.
Sehr gerne. Vielen Dank, Wenzel, der war heute unser Producer und hat uns hier wunderbar die Flaschen geöffnet, natürlich nach unserer Vorarbeit, aber das hat er schon gut gemacht. Danke dafür, lieber Wenzel. Und liebe HörerInnen der Nils Bokelberg-Erfahrung, wir hören uns nächstes Mal wieder hier. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Die Nils Bokelberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg. Die Nils